What's up? It's Jeff Cobb, and you're listening to Wrestling Talk Radio.
Hallo und herzlich willkommen im Wrestling Talk Radio zu unserem Rückblick auf New Japan Pro Wrestling's Dominion 2021 aus der Osaka Joe Hall vom 6.6.-7.6. Auch geil. Auf allen Postern steht der 6.6. Spontan ist die Show auf Montag geschoben worden, auf den 7.6. Kann man mal machen. Pandemie lässt grüßen. Das wird wohl noch so ein kleiner Running Record werden mit der Pandemie. Die hält New Japan nämlich immer noch fest im Griff. Wirkt sich auch deutlich auf das Produkt aus. Merkt man, denke ich, schon. Aber New Japan Pro Wrestling hat sich bei Dominion ein bisschen was getraut. Und das besprechen wir heute. Und wir ist nicht das königliche Wir, sondern der Alex ist mit dabei. Grüß dich.
Hallöchen.
Hallöchen. Wie geht's dir denn?
Ganz gut jetzt. Ich hatte jetzt Feierabend bis 7 gearbeitet, Time gefahren, schnell was gegessen und dann hier direkt ans Mic gesteppt, um mit euch einen schönen Podcast aufzunehmen.
Das ist Dedication. Das ist unser Mann hier.
Ich spreche nämlich gerne ein Mikrofon, weißt du.
Dann baut aber auch noch so eine wunderbare Überleitung, denn nicht nur Alex spricht gerne Mikrofone und ich tue das notgedrungen auch. Aber wir haben ja auch noch den OG, den Meister, den Erfinder des ins Mikrofone sprechen. Hallo Chris.
Ja, hallo zusammen. Ja, schön, wie man hier angekündigt wird bei euch. Gefällt mir sehr gut. Ich spreche gerne Mikrofone.
Vorstellung kann er.
Ja. Und mich verhaspeln auch.
Ja, mir geht's gut. Ja, normalerweise fast müsste ich doch eigentlich immer erst bei der Verabschiedung.
Das ist richtig, aber da immer richtig. Also richtig viel toll Tutu. So wie jetzt auch. Bloß ungewollt.
Ja. Gut. Bei dir auch alles im grünen Bereich soweit?
Bei mir ist alles im grünen Bereich soweit. Es kann nicht sein, dass wir arbeitstechnisch bald wieder immer alle im Büro sind, ohne Maske. Weil Euler, wir sind ja Passau ist recht gut von der Inzidenz. Und ja, von daher kann es passieren. Und als du gesagt hast, da steht 6.6. drauf bei Dominion, ich habe spontan an die Euro und an die Olympiade denken müssen. Da muss ich euch einmal kurz fragen, triggert euch das auch so gut? Ihr schaut es vielleicht nicht so an wie ich, aber da steht Europameisterschaft 2020. Wir haben 2021, Junge. Was ist los mit dir?
Ja, das ist halt so. Das hat ich im letzten Jahr ins 2021 rübergeschoben. Deswegen, aber trotzdem ist es 2020 die EM. Ja, ich verstehe es aber.
Ich hab ja auch schon eine Hall of Fame 2020 in diesem Jahr besprochen.
Ja, das stimmt. Also das
so ist es ja gut. Nicht. Also, ja. Wahrscheinlich hat es auch noch Chris Jericho erfunden.
Ja.
Ja, also. Inzidenzen, ganz dünnes Eis, Chris. Ne? Also wir sind jetzt hier gerade den zweiten Tag in Folge wieder über 50. Mag mir nicht gefallen. Ja, es gibt, glaube ich, ein Dutzend Landkreise in ganz Deutschland, die es noch schaffen, diese Grenze zu überschreiten. Wir sind natürlich wieder voll dabei. Scheinbar auch deswegen, weil unser Landratsamt ein kleines bisschen Probleme hat, Zahlen richtig zu lesen. Da hat es in den letzten Wochen, Monaten diverse unklare Geschichten geben, aber das ist Thema für einen anderen Podcast.
Ja, ich denke. WTR Corona Podcast.
Ich denke, die Zahl, die für uns wichtig ist, ist die 5, nämlich die 5 Matches, über die wir heute reden bei Dominion. Und natürlich so ein bisschen Diskussion außenrum, was ist vor Dominion passiert, was wird jetzt dann nach Dominion passieren. Ihr kennt ja unseren Palaver-Modus, sage ich jetzt einfach mal. Ich würde sagen, hingehend zu Dominion, die wichtigste Geschichte, die passiert ist, ist, der gute Will Ospreay hat sich verletzt. Nach seinem Match gegen, oder in seinem Match gegen Shingo bei Sakura Genesis, als wir das letzte Mal uns zusammengesetzt haben. Und hat seinen wunderschönen neuen World Heavyweight IWGP-Title direkt wieder vakantieren können. dürfen, müssen, wie auch immer. Und ja, nachdem die Corona-Zahlen ein bisschen hochgehen in Japan, Pandemie im asiatischen Bereich gerade echt nicht gut ausschaut, ist der Wrestle Grand Slam komplett ausgefallen und deswegen müssen wir jetzt hier bei Dominion einen neuen World Heavyweight Champion ausfechten. So hat sich das New Japan gedacht. Darüber hinaus, wie gesagt, war eigentlich angesetzt, dass Dominion am 6.6. in der Osaka Joe Hall stattfindet, am Sonntag. Und man hat das dann auf den Montag geschoben. Habt ihr irgendeine Ahnung, warum?
Ich habe nichts gelesen. Keine Gründe, warum auch immer.
Was auch auffällt, ist auch, also ich meine, auch das Personal ist relativ gekürzt, finde ich. Also selbst da sind ja nicht mehr alle Japaner dabei.
Also ich habe jetzt vorhin noch gesehen, zulässig für Dominion wären 5000 Zuschauer gewesen mit den aktuellen Bestimmungen. Es waren ein bisschen über 3000 in der Halle. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass man eben diesen Move zum Montag gemacht hat, um einfach da aus strategischen Gründen die Zuschauerzahl ein bisschen zu reduzieren von Regierungsseiten aus. Weil Leute natürlich leichter an einem Wochenende zu einer Show gehen als am Montag, wenn sie arbeiten müssen. Könnte ich mir vorstellen.
Ja.
Aber gut, was da genau dahinter steckt, keine Ahnung. Ja, wie du sagst, der Roster ist relativ dünn aktuell. Auf dem Weg zum Wrestle Grand Slam gab es dann auch so eine kleine, ich sag's einfach mal, Infektionsserie. Da waren, was waren es, 9 Leute infiziert. Unter anderem, wie wir jetzt dann eben im Nachgang festgestellt haben, Okada, Desperado, Yo. Damit kann man natürlich keine Show veranstalten, keinen Wrestle Grand Slam. Also war es auch absolut sinnvoll, das Ding abzusagen, auch wenn es eine Open-Air-Show gewesen wäre. Ja, das wäre komplett in die Hose gegangen, meiner Meinung nach. Wenn der World Champion ausfällt und Okada ausfällt und eins der Feature-Titel-Matches ausfällt, dann macht es keinen Sinn.
Ja.
Ja, sehe ich auch so.
Und insofern hat man das Ganze jetzt ein bisschen nachgeholt. Auf dem Weg hin zu Dominion, da hat man auch noch 3-4 Shows abgesagt. Ja, was ist passiert auf dem Weg hin zu Dominion? Ich glaube, das Wichtigste, der Tag Team Titel ist gewechselt.
Überraschend.
Ja, nö.
Ja, ich wollte betonen, etwas Ironie steckt in diesem Wort.
Ich muss sagen, es war ein wunderbarer Feel-Good-Moment, als Miho Abe beim Entrance von Taichi mit rauskam. Und die beiden dann die Tag-Team-Titel gewonnen haben und zu dritt gefeiert haben mit Taichis Ringbegleitung. Das war schön.
Das war wirklich schön.
Ja. Und ich hoffe jetzt einfach mal, dass das G.O.D. sich jetzt mal ein bisschen aus dem Tag-Team-Titelrennen zurückziehen. Die können gerne in den USA ein bisschen aktiv sein jetzt, wenn sie möchten.
Ja.
Also da hast du sowohl bei Impact als auch bei AEW die Möglichkeit, jetzt die ein bisschen einzubringen, meiner Meinung nach.
Wäre auf jeden Fall mal ein bisschen frischer Wind, also wenn du GOD gegen die Bucks bringst oder wer ist gerade Tag Team Champion bei Impact?
Rhino und
Dingsbums, genau. Ja, kann man auch mal bringen. Kann ja nochmal zu Ring of Honor gehen, da ein bisschen was wresteln. Noch so strong können sie gehen. Boah. Auf jeden Fall weg von Japan.
Richtig. Währenddessen ist Satoshi Kojima ja bei Impact gerade im Rennen. Finde ich gut. Fand ich nicht so gut, wie man ihn präsentiert hat. Also direkt mal hier Vornamen weg und vorgestellt, das ist Kojima, der ist ehemaliger IWGP World Heavyweight Champion. Nein, ist er nicht. Aber es ist Josh Matthews im Kommentar gewesen. Der ist einfach eine Pfeife. Ja, und was haben wir sonst noch auf dem Weg? Auf dem Weg hin zu Dominion gab es mal wieder eine Titelverteidigung des Six-Man-Titles, wo Chaos den Gürtel einmal mehr verteidigt hat gegen eine LIJ-Fraktion. Und so kleines bisschen diesen heißen Kartoffeln langsam ein bisschen Wert geben, finde ich.
Oh, ich werden generell, sie ja. aber wahrscheinlich nicht mehr lang behalten dürfen.
Meinst?
Bin ich mir ziemlich sicher. Ja, weil, wenn ich mir überlege, wen sie vom Bullet Club dann ausgesucht haben, der auf die Gürtel lang gehen soll, ja, vielleicht die Antwort auch wieder zurück. Bin mir nicht ganz so sicher.
Mit ja, der also...
Dick Togo möchte ich jetzt aber auch nicht unbedingt mit dem Gürtel sehen.
Wer möchte Dick Togo überhaupt sehen? Nicht mehr seine eigene Mutter möchte Dick Togo sehen. Keiner will Dick Togo sehen.
Ich glaube, Ivel will Dick Togo sehen.
Ich weiß nicht, wir könnten ihn ja mal nicht in Character fragen, sondern außerhalb, ob er Dick Togo sehen will. Da bin ich mir nicht so sicher, ehrlich gesagt. Aber ja. Aber da hast du recht, ich finde, dass die da eigentlich einen relativ guten Job gemacht haben mit diesen Titeln, dass die mal ein bisschen was wert sind. Und da hat, dass man das überhaupt mal sagt, finde ich, also dass ich das in meiner Lebenszeit mal sagen darf, da hat Yoshihashi auch einen großen Anteil daran, um ehrlich zu sein. Weil diese Geschichte darum, dass es sein erster Titel ist und dass er wertvoll ist für ihn und so, das ist schon ganz nett gemacht.
Der trägt ihn halt auch immer stolz rum.
Das ist richtig.
Ja, ich meine, so ein Gürtel wird halt auch vom Wrestler gemacht. Und wenn ein Wrestler mir verkauft, dass dieser Gürtel für ihn das Wichtigste in seinem Leben ist, dann steigert das halt auch direkt das Standing von dem Titel. Finde ich gut.
Okada konnte es auch gut.
Ja, aber nur mit einem Gürtel.
Diesen Titel trage ich nicht, der ist Dreck. Ich will den anderen.
Ja. Da wäre es halt interessant zu wissen, Chris spielt jetzt ja auf dem Interview an von Okada, inwieweit dort eben K-Fape Okada unterwegs ist, inwieweit da eben tatsächlich eben so ein bisschen die Backstage-Gedanken und die realen Gedanken von ihm da drin stecken, ja. Weil vielleicht ist er dann so K-Fape-mäßig halt jetzt auch einfach das Sprachrohr der Fans. Sag jetzt einfach mal hier. Voice of the Voiceless.
Uiuiuiuiui.
Ja, aber das ist ja auch ein Stück weit das Interessante daran. Also, dass du es nicht ganz genau weißt oder nicht ganz genau treten kannst. Mhm.
Ja, und dann haben wir jetzt dann eben für Dominion angesetzt bekommen, nachdem der Titel vakantiert war, der World Heavyweight-Title. Okada hätte ja ein Titelmatch gehabt gegen Will Ospreay. Gerüchte besagen, er hätte den Gürtel da wohl auch gewonnen im Tokyo Dome. So muss er jetzt halt bei Dominion antreten gegen Shingo. Sprechen wir jetzt dann gleich drüber. Auf dem Weg dorthin haben wir noch vier andere Matches auf der Karte, die wir jetzt auch noch kurz durchgehen. Und wenn ihr nichts dagegen habt, könnt ihr direkt mit dem Opener starten.
Jo.
Ja, also geht los mit dem Bullet Club, Chase Owens, El Phantasmo, Evil, Taichi Ishimori und Yujiro besiegen Chaos in Form von Hiroki Goto, Show, Tomohiro Ishii, Yoshihashi und Ehren-Chaos-Member Hiroshi Tanahashi, der sonst nichts zu tun hat. Chris.
Und einen eigenen Entrance bekommt.
Ja, er ist ja kein Chaos-Member.
Den schon.
Ja, also ich meine, dass der immer noch nicht offiziell Chaos-Mitglied ist, ist schon ein bisschen lächerlich mittlerweile tatsächlich. Aber okay. Ja, Match war halt da. Also hat jetzt keinem wehgetan. War halt so eher vom Match her selber so ein typisches Opening-Dings, würde ich jetzt tatsächlich mal sagen. Was immer noch schön ist, ist eigentlich das ganze Theme von Evil. Das ist neuere, das finde ich ganz toll. Aber naja, ich meine, es war halt da, oder? Also, am Ende war halt da das Wichtigste, dass, wie ihr schon angedeutet habt, dass da eben dann eine Herausforderung gibt an die hier, an die Six-Man Tag-Team-Titelträger aus dem Chaos-Lager. Das wird das Wichtigste gewesen sein an dem Match. Und ansonsten, ging es auch. Ne? Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange das ging, aber es ging auch nicht furchtbar lange, auf jeden Fall. Würde ich sagen.
Ein bisschen über 10 Minuten. Oh. Alex.
Ja, war da. ich fand, Tanner wirkte irgendwie schon, entweder hat er keinen Bock gehabt oder er kann einfach nicht. Er wirkte so, hat so extrem eingerostet gewirkt. Also, oder ich weiß es, vielleicht wollte er auch einfach nicht. Er war ja nicht allzu oft im Match drin. Er hatte relativ wenig Matchzeit. Also wichtig war halt in dem Match, weil man hier eben die neuen Herausforderer auf die Trios-Title sich herauskristallisiert haben und auch auf den Junior-Title, weil Ishimori holt ja den Sieg. Da kommen wir später eben nochmal drauf. Der geht dann in Richtung Junior-Title und eben Evil, Togo und Yujiro, die werden dann wohl auf die Trios-Title gehen, zumindest auf jeden Fall ein Match bekommen. Jetzt, wo ich die Namen so lese, bin ich dann doch dafür, dass die Titel verteidigt werden, weil weder Yujiro noch Dick Togo braucht einen Gürtel und ich weiß nicht, also Evil ist bei mir auch so komplett tot, ey. Da hilft auch ein schönes Entrance-Theme leider nicht mehr. Der muss da weg von dem Bull Club. Es passt für mich einfach nicht zusammen. Es ist 1 plus 1 muss 2 ergeben und bei Evil ist irgendwie 1 plus 1 3. Das passt einfach nicht da rein. Aber Evil passt nicht zum Bullet Club.
Ich möchte da reingrätschen, weil das finde ich absolut nicht. Ich finde, er passt ja gut zum Bullet Club. Doch, er muss nur Dick Togo loswerden. Also er muss quasi in Character feststellen, dass Dick Togo für ihn scheiße ist. Und dann müssen alle Mitglieder vom Bullet Club Dick Togo verprügeln und loswerden. Und dann kann man das wieder neu aufbauen, meiner Meinung nach. Dann kriegst du es, könntest du die Kurve nochmal rumkriegen. Aber an sich finde ich schon, dass dieser Charakter, den er hat, da zum Bullet Club eigentlich passt. Nur dieses ständige Eingreifen. Also halt, ich meine, das hat der Bullet Club natürlich immer, aber es ist ja hier nochmal auf 33 gedreht. Das ist ja, das kannst du dir ja gar nicht mehr angucken in der Regel. Und das hat ihn einfach kaputt gemacht. Und ich denke, man könnte das in Character wieder umbiegen, wenn er das feststellt und dann eben halt sich verändert und am besten, indem er sich dann eben von seinem Manager oder was das da auch immer ist, seinem Mentor oder seiner Mama irgendwie befreit und den wegschmeißt. Dann finde ich, kannst du das auch im Bullet Club nochmal versuchen. Weil ansonsten, wo soll er sonst hin? Was soll er sonst machen? Also wenn du das vom Bullet Club wegnimmst, wo, also...
Er kann ja bei LIJ battlen gehen. Vielleicht nimmt man ihn wieder auf.
Das wäre noch lamer. Das wäre noch langweiliger. Also.
Ja, das Problem ist halt auch, dass er mit der ganzen Geek-Fraktion assoziiert ist mittlerweile im Bullet Club. Ja, also mit Yujiro und Dick Togo.
ja, Edge für Arme.
Genau, also. Also Jay White, den assoziierst du dann eher mit Bad Luck Fale und auch irgendwo mit den GODs, die zwar auch für Shenanigans stehen, aber halt eben auch für ernsthafte Geschichten. Und naja. Dick Togo, den kannst du halt einfach nicht ernst nehmen, ja, oder Yujiro als Tokyo Pimp. Das ist halt. Yujiro steht und fällt halt auch komplett mit seinem Entrance. Ja, und wenn Peter nicht da ist, dann ist Yujiro halt auch als Heel nur 10% so geil.
Richtig. Also einigen wir uns darauf, dass es ein Bullet Club B-Team gibt und ein A-Team.
Ja.
Darauf kann man sich sehr gut einigen. Das habe ich auch nicht bestritten.
Wobei sich Stevie Ray wahrscheinlich gerade irgendwo im Grab rumdreht und sich denkt, oh, jetzt wäre ich hier mit den Dödeln da B-Team-mäßig verglichen. Was ich als Aktion tatsächlich sehr witzig fand, war der Van Terminator von El Phantasmo, der im Backrake gelandet ist.
Das war schön, ja.
Habt ihr das auf der Tour mitbekommen, wie er das mittlerweile zelebriert, diese Backrakes?
Nee, die Tour habe ich nicht gesehen.
Ja, also nee, ich habe auch nichts gesehen.
Da gibt es mittlerweile Flips und Kip-Ups und alles mögliche. Hochspektakuläre Aktion, nur dass er am Schluss einen simplen Backrake zeigt.
Kann man machen.
Ja, das ist dann halt eben... Das E bedient mal wieder. Die Frage ist halt, ob es der geneigte New Japan-Fan an der Stelle so geil findet. Aber ELP ist halt schwierig an der Stelle.
Und ja. Was ist die Auflösung mit seinem Schuh? Also ist es also obviously hat er was drin, aber ist es so lame, dass er dann da einfach irgendwie einen Absatz hat oder...
Das ist
oder...
noch nicht aufgelöst worden.
Ja, ja, eben, aber was ist dein Tipp?
Ja, entweder ist es tatsächlich Loaded Boot oder er ist der uneheliche Sohn von Jerry Lawler und hat sich die Füße nicht gewaschen, wie der King damals im Kiss My Foot Match.
Oh Gott, ja.
Man weiß es nicht. Hat er zwischenzeitlich jetzt auch mal so den ein oder anderen Auftritt bei Impact gehabt und hat dort halt auch direkt mal so seine Marke setzen können. Mhm. Übrigens, wen ich von Impact aktuell wirklich sehr gerne im New Japan-Produkt sehen würde, wäre Josh Alexander.
Ja, der ist heiß momentan.
Ja, also gerade jetzt nach seinem wirklich fantastischen Ironman-Match wäre das eigentlich jemand, den man für Best of Super Juniors oder sowas einpacken könnte.
Ja, das lebt ja sowieso auch von den Leuten, die mit eingeflogen werden, ein Stück weit. Also nicht nur, aber so die Turniere generell ab und zu. Ne? Also gerade das Best of Super Juniors sind ja schon immer 1, 2, 3 oder auch 4 Externe dabei, die interessant sind.
Oder mal gucken muss, ja. Ob da aktuell irgendwas geht mit externe reinfliegen.
Boah, wäre schwierig. Also ich meine, die Quelle ist jetzt natürlich ein bisschen sehr, sehr Halbwissen, aber Spoiler, wir nehmen heute hier am 11.06. auf und gestern lief Summer Games Fest und da hat hier Hideo Kojima erzählt, dass bei denen jetzt erst das Impfen beginnt. Ich meine, ich habe mich jetzt da nicht informiert, aber wenn die erst jetzt anfangen, dass die wirklich impfen, dann kann ich mir vorstellen, dass das schwierig ist als generell mit.
Naja, Spoiler, ich habe mich vor 2 Wochen mit einer Kollegin aus Taiwan unterhalten und die meinte, ja, also wir haben jetzt zum ersten Mal Homeoffice-Pflicht. Und die Kinder müssen jetzt zum ersten Mal von der Schule daheim bleiben.
Ja. Das ist...
Andere Länder, andere Sitten. Aber ich denke, wie gesagt, zum Opener haben wir alles gesagt. Das Wichtige ist eben, dass das Ding nicht einfach nur da war, um 10 Körper auf die Karte zu bekommen, sondern eben, dass man da eben auch Programme daraus ableiten konnte. Insofern war es ein sinnvoller Opener und genauso sinnvoll würde ich auch Match 2 bezeichnen, wo LIJ in Form von Naito, Sanada und Bushi gegen Suzuki-Gun in der Besetzung Taichi, Zack Sabre und Doki antreten und LIJ holen sich das Ding, um eine IWGP Heavyweight Tag Team Title Chance für Sanada und Naito herauszuarbeiten. Alex.
Ja, finde ich super, weil ich habe es ja, glaube ich, im letzten Podcast oder schon in den letzten Podcasts erwähnt, wenn man mit Naito nicht weiß, was man machen soll, packt ihm doch in ein Tag-Team mit eben Sanada oder mit Shingo zum Beispiel. Hat man jetzt endlich mal gemacht und finde ich jetzt nicht verkehrt. Bringt man so einen frischen Wind rein, weil die Paarung, also Sanada und Naito kennt man ja schon als Tag-Team halt immer mal wieder, klar. Aber jetzt mal so als ernsthafter Contender und eben jetzt auch mit einem Titelmatch. Und ich glaube, das könnte ein ziemlich gutes Match werden. Also da habe ich schon Bock drauf, muss ich sagen. Und Naito gefällt mir eigentlich so mal so abseits mal von dem Singles-Bereich, mal so ein Tag-Team mit Sanada. Ich glaube, der hat da auch Spaß dran und mit Zack und Taichi gute Gegner und wie wir es ja vorhin schon gesagt haben, endlich mal was Neues, ein bisschen frischer Wind, nicht immer nur GOD gegen die Taggers. Hier einfach mal LIJ in der Kombination mit Sanada und Naito. Gefällt mir sehr gut und auch das Finish von dem Match jetzt, dass mal wieder in Sanada smarter war als ein Zack. Und hat einen Sieg geholt. Also da hat man so ein bisschen Storyline-Fäden aus der Vergangenheit mitgenommen, weil die beiden sind ja auch schon mehrfach gegeneinander angetreten, vor allem im G1. Und ja, da hat Zack irgendwie des Öfteren mal aus bisschen blöd ausgesehen, weil halt immer wieder Sanada der Schlauere war und hier wieder. Und ja, jetzt haben sie sich ein Titelmatch verdient. Finde ich gut.
Wie er sich auch ärgert immer dann, ne?
Das macht sowieso immer Spaß.
Oh, ja.
Ich finde es bei Zack und Taichi sehr interessant, dass sie jetzt grundsätzlich halt immer noch als Suzuki-Gun-Member Heels sind, aber eben sehr facig agiert haben, jetzt gerade gegen G.O.D. und mit Mio Abe und so. Und wenn du die jetzt gegen Sanada und Naito packst, ist natürlich wieder eventuell eine ganz andere Ausgangssituation. Wobei man sagen muss, die Backstage-Promos von Taichi, die sind halt einfach on point auch in dem Moment und den kann ich dann gar nicht als Heel im Moment wahrnehmen, wenn er dann sich hinstellt und sagt, sag mal Naito, warum willst du jetzt eigentlich die IWGP Tag Team Titles? Willst du die wirklich, weil du die Titel möchtest oder hast du gerade einfach nichts Besseres zu tun?
Ja, sehr schön.
Ja, ich glaube, das beschreibt die ganze Problematik ganz gut im Moment.
Ja.
Ja, also die Tagers sind ja generell auch echt toll und Taichi und Zack selber passen ja echt gut zusammen. Also wenn du vorher, bevor das irgendwie intensiver geworden ist, dir das auf dem Papier angeguckt hast, wäre ich jetzt nicht unbedingt davon ausgegangen, aber es ist, ich finde, es passt toll und gerade wie du schon gesagt hast, Alex, ich würde ja zum Beispiel, gerade wenn der Kader so limitiert ist, noch irgendwie hier Great O'Conn und Henare, ich weiß zwar nicht, ob Henare im Land ist, gerade ehrlich gesagt, aber auch noch in der Tag Team packen und dann hätten wir zumindest mal so ein paar frische Paarungen quasi. Ja, und mehr als bei einem großen Kader. Weil du immer nur GOD irgendwie rumgetanzt ist, tatsächlich irgendwie. Ich selber fand auch, um das zu ergänzen, Naito, irgendwie hat der so gewirkt, als ob er motivierter war. Bei ihm ist es halt immer ein bisschen schwierig rauszulesen, finde ich, weil natürlich auch viel sein Charakter ist mit Tranquilo. Aber ich fand schon, er wirkte schon so, als ob er Spaß hätte an dem Ganzen. Und ich find die Idee, mit ihm und Sanada da mal in einem Tag-Team zu stecken, finde ich eigentlich ganz gut. Und birgt auch dann zusammen im Main Event, was wir vielleicht dann später noch besprechen, auch interessante Dynamiken innerhalb der Fraktion vielleicht. Was dann, wie das dann dort bei LRJ intern weitergeht, sag ich mal. Ja, gut. Doki und Bushi braucht kein Mensch, aber ansonsten...
Da würde ich einfach nicht reingrätschen, weil Bushi braucht man allein wegen der Entrance-Maske als Venom und dann hat er natürlich als Wrestling-Maske ein bisschen sich bei einem Herrn La Sombra inspirieren lassen, der jetzt bei AEW unterschrieben hat. Und wir wissen, AEW hat eine Zusammenarbeit mit New Japan. Also ich will es nicht ganz ausschließen, dass wir La Sombra vielleicht doch irgendwann in naher Zukunft doch mal bei New Japan sehen. Und vielleicht auch im selben Stable dann mit Naito. Offiziell gehört er ja dazu. Er hat ja Naito dann, damals zu...
Genau, wenn dann müsste er ja da schon mit rein. Also
er hat ja immerhin Naito dazugeholt. Er war ja daran schuld quasi, dass dieses Naito-Movement so ausgeartet ist die letzten 4-5 Jahre.
Ja gut, okay. Da können wir noch drüber reden, aber Doki braucht kein Mensch.
Nee. Der hat aber
eigentlich auch... Ich finde mittlerweile eigentlich ganz, ganz witzig, ehrlich gesagt.
Echt jetzt?
Ja.
Ja. Ich meine, er tut auch nicht weh. Es ist nicht so, dass ich da sitze, oh, scheiße, Doki, aber ist halt auch da.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass er sich letztes Mal mit diesem Ladder-Match zwischen, was war's, Taichi und Tamatonga, war ja im Endeffekt Doki der Einzige, der wirklich Action reingebracht hat. Und
das ist richtig.
Da hat er sich so ein kleines bisschen Respekt bei mir verdient.
Also ich finde ja generell Suzuki Gun eigentlich ganz großartig. Ja. Gerade wenn sie so, wie du beschrieben hast, jetzt auch in letzter Zeit immer so kleine Face oder Facing. Sie sind nicht direkt Facing, aber sie kommen trotzdem irgendwie so rüber oder die Fans nehmen das auch an. Und das mag ich eigentlich irgendwie, diesen Twist. Gerade wenn sie gegen Chaos gehen, da sind sie dann doch deutlich eher Facing und Chaos eher heelig. Das mache ich eigentlich ganz gerne und ich finde euch die ganze Fraktion spannend, ehrlich gesagt. Von daher, boah.
Habt ihr noch was zum Match 2? Weil ich würde das nämlich jetzt sehr gerne als Überleitung nehmen fürs nächste Match.
Du darfst.
Nee, ich habe nichts.
Okay, das ist nämlich genau der Punkt, den ich jetzt auch bei Yo und El Desperado mir gedacht habe. Wer von den beiden ist jetzt eigentlich gerade der Heel und wer ist das Babyface? Weil Despy echt on a roll ist, ja. Also spätestens eben seit seinem Best of Super Juniors Finale gegen Hiromu, was ja Emotion pur war. Leistungsmäßig ist er wirklich on top im Moment. Und das Match Yo gegen El Desperado hätte ich dir jetzt nicht vom Matchverlauf her sagen können, wer ist der Heel und wer ist der Babyface in dem Match. Ja, wir haben eine doppelte Beinbearbeitung in dem Match. Beide treten sich gegenseitig die Haxen kaputt. Mhm. Ich weiß nicht, wie seht ihr das? Also auch jetzt der nächste Herausforderer ist er dann ELP? Ist nicht ELP, sondern Taichi Shimori. Der ist ja ganz klar Heel, was Despi da automatisch zum Babyface macht in der Paarung. Das steht ihm meiner Meinung nach auch sehr gut tatsächlich. Kann man da so heimlich still und leise den Faceturn schon mitbekommen? Oder was würdet ihr sagen?
Ich glaube, das kannst du das ganze System übertragen, weil ich würde schon sagen, dass Suzuki-Gun so groben Ganzen so mehr Face geht, eben die Taggers auch schon und Despi auch, Miso eigentlich eh immer irgendwie abgefeiert, allein wegen dem Entrance, also ich glaube schon, dass man da eher in die faceige Richtung mit dem kompletten Stable gehen möchte. Und eben hat Ishimori als neuen Gegner, der ist ganz klar der Heel, hast du gesagt, und da ist Despi auf jeden Fall in der Face-Rolle und Jo, der ist einfach scheiße, ne? Und den muss man nicht mögen. Den mag auch niemand. Weil halt ganz klar der Face eigentlich Yo ist. Show ist der Face und Yo ist halt der Martin Schnetti im Team und den Martin Schnetti mag man halt einfach nicht.
Dem würde ein Heel-Turn, also ein klarer Heel-Turn vielleicht auch ganz gut tun, Yo, finde ich.
Wer also, wenn nicht mit mir abklatscht, ist sowieso Instant Heal.
Aber der sollte Show betrügen oder angreifen hinterrücks oder so irgendwas. Das würde ihm vielleicht ganz gut tun. Aber ich fand das Match selber eigentlich schon interessant irgendwie. Also ich fand es eigentlich ganz nett. Was heißt ganz nett? Ich fand es mehr als ganz nett. Hat halt auch so, wie du gesagt hast, hier die Beinbearbeitung auf beiden Seiten als roten Faden, würde ich sagen. Und es war eher klassisch geführt als ja, weiß ich nicht, mit viel High-Flying oder so irgendwas. Was ich jetzt bei Yo auch noch gar nicht so oft gesehen habe. Vielleicht habt ihr das öfter schon mal mitbekommen, aber ich hatte den jetzt nicht so abgespeichert, dass er da so einen Stil auch mitgehen kann, ein Stück weit. Was ich mir aufgeschrieben habe und woran ich immer denken muss, seitdem Minoru Suzuki einfach Tanahashi mit dem Move die Knie zerstört hat, seitdem ist der Dragon Screw einfach wieder on point. Also ich, für mich war der ganz persönlich vorher, vor diesem, das war vor 2 Jahren oder so, oder ich glaube vor 2 Jahren im G1 oder vor 3 Jahren, weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall schon ein bisschen her, war der Move halt da, aber seitdem ist das ein Zerstörer-Move und auch die Kommentatoren verkaufen den so und das finde ich immer geil und die beiden haben das hier auch inverted und normal gebracht. Muss ich immer an Miso denken, Sven, und an dich natürlich, weil wenn ich an Miso denke, denke ich auch an dich und das, umgekehrt.
Das geht mir aber tatsächlich auch ähnlich, weil ich den Dragon Screw in dem WWE-Ring ja auch schon gesehen habe und den nie als wirklich harte Aktion wahrgenommen habe. Und dann haben halt Miso und Tana angefangen, mich da davon zu überzeugen, dass es eine richtige fiese Drecksau-Aktion ist. Ja. Also gerade die Inverted-Variante, die ist ja richtig schön schmutzig.
Aber wisst ihr, was mir, vielleicht konnte Alex was dazu sagen auch, was mir schon auf den Sack geht, es ist jetzt so eine Kleinigkeit, aber es ist dieser komische, ich habe ihn mal Okada-Move genannt am Anfang. Warum macht denn Yo das? Das ist überhaupt nicht Facing oder so. Also, das ist ja ganz dumm, dieses in den Seil und dann nicht, keiner, jeder weiß, dass jetzt da kein Job kommt.
Ja, das habe ich aber auch nicht verstanden, wieso er den jetzt klaut, weil es ist ja wirklich ein Okada-Move, da kennt man es dann und da irgendwie gibt es da immer Stimmung, wer das macht, obwohl man eigentlich weiß, was kommt, aber wieso das jetzt dann, warum man den einfach klaut, den Move, habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Und Despi hat ihn ja auch da nochmal gezeigt. Ja. Also, das habe ich nicht ganz verstanden. Ich greife jetzt einfach vorab. Mir ist das Match eigentlich überhaupt nicht gefallen, weil die Match-Story mit diesen, ich sag mal, einfach der zwei rote Fäden, einmal die Beinbearbeitung bei Yo und einmal die Beinbearbeitung bei Despi, ich fand die stinklangweilig. Und das war das, was man der WWE auch mal vorgeworfen hat oder immer noch vorwirft, dass man die 205-Wrestler damals so wresteln hat lassen wie halt Heavyweights. Und ich fand das hier ganz genauso. Das war eigentlich, das hätte auch ein Match von Zack Sabre sein können gegen Wrestler XYZ und da gab es halt echt wenig High-Flying und ich meine, wenn ich schon ein Junior-Match habe, möchte ich wenigstens noch ein bisschen mehr High-Flying, vor allem, weil ich ja weiß, dass IEO das kann und auch ein Despy kann es und dass die dann komplett nur, fast nur Submission-Wrestling gezeigt haben und dann auch diese Match-Story. Boah, das, ich fand es wirklich sehr, sehr langweilig, das ganze Match über und ja, weiß ich nicht. Waren zwar vor allem schon ein paar schöne Submission-Holds, das gebe ich ihnen, das haben sie schon gut gemacht, tatsächlich, aber es, ihr wisst ja, ist nicht mein Stil und wenn jetzt auch die Junior-Heavyweights solche Matches, also 20-Minuten-Matches wegwresteln, boah, da kann ich halt echt auf die Juniors verzichten. Gerade wenn du halt eher so Sachen wie mit Hiromu und Osprey und Shingo und solche Sachen gewohnt bist, auch mit dem Show. Ja, da will ich jetzt nicht unbedingt dann 20 Minuten Submission Wrestling bei einem Junior-Title-Match sehen. Also da bin ich weg. Ich verstehe auch nicht, wieso eigentlich Yo jetzt für die alten Klamotten hat. Der kam ja eigentlich zurück mit neuen Klamotten, mit kurzen Hosen so, wie er schon mal hatte ganz früher. Aber jetzt hat er ja dann gehabt mit, in schwarz. Jetzt hier hat er die langen Hosen gehabt mit diesem weiß Glitzer irgendwie. Ich dachte eigentlich, der Ach, bekommt boah, so ein bisschen...
Aus, ehrlich gesagt.
Ja, es sah furchtbar aus und ich dachte, wir kommen jetzt so ein bisschen neuen Charakterschliff und vielleicht hat man so ein bisschen schon angeteased, dass er vielleicht Heel turnen könnte eben mit den dunklen Klamotten. Ich finde auch, er wirkt, ich weiß nicht, vielleicht ist er auch von Natur aus einfach arrogant, aber er wirkt sehr arrogant irgendwie. Vielleicht spielt er auch nur, ich dachte vielleicht, na, vielleicht wird es dann doch mal auf dem Heel-Turn rauslaufen, eben, wie gesagt, mit den schwarzen Klamotten so beim letzten Mal, vielleicht macht man da was mit ihm, dann hat er sein Titelmatch gleich bekommen, dachte man, vielleicht, vielleicht auch nicht, aber irgendwie hier kann man halt wieder raus, wie immer halt, bei Rick Pongy 3K, wie man es halt so kennt, in den alten Klamotten und er hat zwar jetzt ein eigenes Entrance-Theme, aber das ist auch nicht wirklich gut, das ist genauso beschissen wie das neue Rick Pongy 3K Entrance-Theme, also irgendwie, das ist mir jetzt überhaupt nicht gefallen, das ganze Match nicht. Ich verstehe auch nicht, wieso Meltzer hier 4 Sterne geben kann. Also ich ist mir auch ein Rätsel. Naja.
Die einzige wahre Wertung sind eh nicht Meltzers Sterne, sondern wenn dann der Chris-Koeffizient.
So was gibt denn der Chris-Koeffizient hier für.
Der Rechner ist noch kaputt. Der wird wahrscheinlich erst wieder zu
am Online geschmissen.
4. Januar. 4. Januar geht er vielleicht wieder.
Also Alex, ich will dir zustimmen, das Match müsste nicht 20 Minuten sein, oder in dem Fall jetzt sogar 23 Minuten. Das hätte ein kleines bisschen kürzer sein können. 18 oder sowas vielleicht, 17.
5.
Wollen wir jetzt feilschen?
Treffen wir uns bei 8.
Nee. Was letzte Preis? Ja, aber Spaß beiseite. Grundsätzlich ist es halt einfach so, dass man diesen Juniors halt auch eine gewisse Zeit geben wollte.
Ja, auch musste.
Ist ja musste ja auch. Es ist ja auch so, du hast eine 5-Match-Card, also die musst du auch irgendwie füllen mit Zeit. Beide kommen aus der Covid-Infektion. Und Despy scheint es wohl tatsächlich auch relativ heftig erwischt zu haben. Wenn du jetzt natürlich dann hergehst und sagst, du, ihr seid jetzt gerade 2 Wochen wieder zurück, ihr müsst jetzt 23 Minuten gehen, dann ist der Matchverlauf, wie sie ihn geführt haben, brillant. Ja, weil wenn du nicht laufen kannst, nicht stehen kannst und viel Submission wrestlest, dann ist das genau die richtige und glaubwürdige Taktik, um eben dieses Match zu füllen, diese Zeit zu füllen mit Aktion. Ja, ich kann aber auch verstehen, wenn du sagst, Alex, das ist nicht dein Stil. Gefällt mir dann nicht. Ist okay. Aber so vom mit diesem Hintergedanken oder mit diesem Hintergrundwissen, die beiden waren vor gar nicht so langer Zeit nicht hundertprozentig fit. Nicht ansatzweise hundertprozentig fit. Und müssen jetzt eben diese 23 Minuten gehen. War das eine sehr gute Match-Geschichte und auch Ausführung. Was ich dann in der Rückblende natürlich auch sehr krass finde, ist, dass Hiromu am Anfang der Show ja rauskommt, mal wieder den MC spielt, ankündigt, dass seine Verletzung ja ganz gut verheilt und dass er dann demnächst wieder El Desperado herausfordern möchte. Der gibt also Show von Anfang an überhaupt keine Chance. Ja, ansonsten haben wir vorhin schon gesagt, ich habe an dem Match nicht wirklich einen Heel und einen Face ausmachen können. Die sind beide mit schmutzigen Strategien vorgegangen, haben beide Babyface-Momente gehabt Und das Ende finde ich halt schon sehr deutlich mit dem Faustschlag und dann eben Pinche Loco, wo Jo dann auch einfach ganz klar liegen bleibt. Zwischendurch der, ich glaube, es war der Calf Crusher, wo Desperado tatsächlich einmal auf die Matte haut und ich mir denke, so, der gibt jetzt aber nicht auf.
Ja, das war aber gut gemacht
von dir. Das war richtig, richtig gut. Selling von beiden fand ich gut. Also wir beide haben für mich persönlich glaubwürdig ihre Beinverletzungen verkauft. Ja, und dann kommen halt dann nach dem Match die Bullet Club-Affen raus.
Und das wäre auch der offizielle Tag-Team-Name, wenn du mich fragst.
Ja. Und ich auch da hat man so ein kleines bisschen gut Samen gestreut, weil ELP ja ansetzen möchte, dass das irgendwie wahrscheinlich die Herausforderung auszusprechen und Ishimori nimmt ihm das Mikrofon weg und sagt, ich fordere dich heraus. Ja. Aber möchten wir auch die Tag-Team-Titel haben. Und dann so, oh.
Ich möchte nur nicht wissen, wo ELP seine Samen streut, ehrlich gesagt.
Naja, wahrscheinlich ist er oldschool und dementsprechend überall.
Wahrscheinlich.
Also kriegt der Ishimori quasi zwei Titelmatches, einmal Tag Team und einmal dann Singles.
Ja.
Ja. Gut. Kann man machen.
Ja, ich meine, die Division gibt halt im Moment nicht so viel her.
Das stimmt allerdings, ja.
Und er muss dann ständig diesen Double Champ Mist fahren.
Ja, man sollte den Tag-Team-Title tatsächlich ruhen lassen. Eigentlich. Oder aber das haben wir eh schon. Das ist eigentlich in jedem Podcast. Ja. Das kann man sich bei jedem New Japan Podcast nachhören. Müssen wir jetzt, glaube ich, nicht nochmal besprechen.
Ja. Aber ich glaube, einer von beiden wird wechseln.
Ich würde ja tatsächlich Desperado als Singles-Champion noch eine ganze Weile laufen lassen.
Ich würde ihn bis WK laufen lassen sogar, weil ich finde ihn großartig als Champion, ehrlich gesagt. Ich würde ihm einen sehr langen Run gönnen, um ehrlich zu sein. Ich finde ihn auch spannend und neu und frisch und immer noch, aber was weiß ich.
Ich meine, wenn man es richtig aufbaut, könnte sie bei Wrestle Kingdom natürlich dann die ganzen Dream Matches raushauen, ja, mit Despi gegen Hiromu, was eine fette Geschichte hat. Du könntest Shingo und Osprey eventuell nochmal bringen. Oder Naito. Auch eine Variante Shingo gegen Naito eventuell.
Genau.
Ja, weil Shingo ja jetzt auch schon, da muss man kurz nach vorne springen, nach seinem Titelgewinn in der Pressekonferenz hinterher gemeint hat, ja, wo ist denn jetzt hier LIJ? Ich bin ein bisschen alleine hier. Sind vielleicht Sonada und Naito gerade ein bisschen angefressen, dass ich vor ihnen diesen tollen neuen Gürtel gewonnen habe.
Da auch getwittert. Da hat er Fotos von sich und genau. Romo getwittert und geschrieben, das ist der Einzige, der gekommen ist zum Feiern.
Romo sowieso immer, überall. Ja, und somit haben wir halt für die Kizuna Road direkt nochmal zwei Titelmatches festgemacht. Insofern, Match finde ich okay, wie gesagt, hat direkt Storyline-Implikationen. Kann man machen. Co-Main Event?
Jetzt wird's gut.
Jetzt wird's tatsächlich saugut. Jeff Cobb gegen Kota Ibushi und Jeff Cobb mausert sich so heimlich still und leise zum Showstealer bei New Japan für mich. Hat vor einigen Wochen dann eben angefangen, so Richtung Kota Ibushi ja zu schießen. Hat den Kami Goye übernommen. Hat ihn zum Kobi Goye umbenannt. Und ganz ehrlich, ich möchte nicht von Jeff Cobb mit dem Knie ins Gesicht getreten werden. Und ich weiß nicht, ob ihr die Clips gesehen habt. Auf dem Weg hin zu Dominion hat er den guten Master Wato durch die Gegend geworfen. Es wundert mich nicht, dass der auf keiner Card aktuell steht. Ich glaube, der ist einfach nur tot.
Das ist schade.
Ja.
Ja, sehr schade.
Sehr schade. Alex, Jeff Cobb gegen Kota Ibushi.
Ach ja, sehr schön. War ja fast zu erwarten. Wir haben es im letzten Podcast schon gesagt, dass die beiden eigentlich, also sieht auf dem Papier schon mal gut aus und eigentlich auch eine gute Chemie haben müssten. Haben sie auch. Wichtig war halt in dem Match auf jeden Fall, Cobb nicht schlecht aussehen zu lassen. Und der sah hervorragend aus. Ich erinnere nur an, ich glaube, das wird mein Move des Jahres, der F1000. Leck mich am Arsch, der Ibushi herumgezwirbelt. Ey, meine Fresse. Das sah schon echt geil aus. Ja, wie gesagt, Cobb sah sehr gut aus. Er hatte die Kraft, hat er halt, und die Vorteile hat er auch ausgespielt eigentlich von Anfang an. Ibushi kam zwar immer mal wieder zurück mit ein paar Nadelstichen, aber Cobb hat das Match eigentlich sehr gut dominiert, vor allem dann auch am Gericht, ging dann schon Richtung Finish. Gab es einige schöne Konterphasen, da hat er eine Hurricane Runner gekontert und dann gab es ja den Kabegoye, sah schon brutal aus, und wie Ibushi den auch gesellt hat. Allen Ehren wert. Nicht schlecht, Herr Bushi, aber auch Herr Kopp. Und ja, Kopp musste ja auch den Kamigur den ersten auch fressen und da ist er auch mal ausgekickt. Ist zwar jetzt auch nichts Neues, aber darf auch nicht jeder. Also Kopp ist halt trotzdem noch nicht der große Name bei Nushipen, aber er wird langsam zum großen Namen. Da stimme ich dir voll und ganz zu. Gut, am Ende gewinnt dann Ibushi, war auch irgendwo zu erwarten, weil Ibushi jetzt nicht schon wieder eine Niederlage einfahren darf. Gerade weil er halt eben jetzt dann eben von Shingo herausgefordert worden ist, dann eben. Aber Cobb sah in dem Match sehr gut aus und es war ein hervorragendes Match. Mit Ibushi natürlich der richtige Sieger, auch wenn ich Cobb sehr mag, aber Cobb wirklich, würde ich sagen, nach wie vor mein Aufsteiger des Jahres. Oder zumindest gehört zu den Top 3 Aufsteigern des Jahres. Also ganz, ganz, ganz starkes Ding. Warum hier Meltzer nur 4,5 gibt, auch ein Rätsel.
Er hat auf die Matchzeit geguckt, weißt du, deshalb.
Aber wirklich, wirklich geiles Match. Konnte man sich wunderbar angucken.
Gab es wenig Superkicks?
Dafür gab es halt einen Haufen Kamigoyes und Kamigoyes und allein für den F1000 müsste man schon 5 Sterne geben.
Und irgendwelche Belly-to-Belly-Varianten und.
Also, ich sage jetzt einfach mal so: Für mich ist es ein Match of the Night.
Ja,
also ich fand dieses Match tatsächlich besser als den Main Event, weil beide zu 100% ihre Stärken ausspielen konnten. Cobb, seine unfassbare Kraft, Ibushi ist für ihn gebumpt wie ein Verrückter. Ja? Mission in dem Match war, bring Cobb als Monster over, ohne ihn zu schaden.
Ja.
Mission erfüllt, Haken dahinter. Mach Ibushi zum glaubwürdigen Sieger, der allerdings mehr so ausschaut, als hätte er Cobb überlebt, als ob er ob er Cobb besiegt hätte. Haken dahinter. Und das Ganze ist ja so mehr oder weniger als inoffizielles Number One Contender Match gelaufen. Ibushi als Sieger an der Stelle ist dann dementsprechend auch die richtige Entscheidung. Und die beiden haben eine unfassbar gute Chemie gehabt an dem Abend. Hat mir richtig, richtig gut gefallen, Chris.
Sehe ich ähnlich, war halt ein kompletter Sprint auch und das ist auch das, was mir mit am besten gefällt an dem Match, weil es geht halt nicht irgendwie 64 Minuten, sondern es sind knapp 15 und da ist aber also kein Stückchen Langeweile drin. Zum Rest habt ihr schon viel gesagt. Ich weiß, das haben wir auch das letzte Mal schon gesagt. Trotzdem möchte ich es erwähnen, es ist eine Heal-Fraktion und Great O'Conn ist dabei, greift aber nicht ein. Das ist so schön. es ist so schön, dass die einfach da nicht eingreifen. Und ansonsten Jeff Cobb, ja, überragend. Ich meine, der Kommentar, der Englische hat geliebäugelt damit, dass dann der Cobb vielleicht der Übernächste ist, also noch Ibushi. Der sich dann da vielleicht mal ein Titelmatch holen darf. Und ich glaube, dass der jetzt da wirklich auch auf einem sehr guten Weg ist. Also, ja, kann man nicht sagen.
Hat sich halt mittlerweile auch tatsächlich gefunden. Ja? Also, wenn du dir anschaust, wie er vor 2 Jahren im G1 drauf war, ja, Random Babyface, Jeff Cobb. Und jetzt hat er seinen Charakter gefunden, seinen Stil gefunden. Kann sich da voll austoben.
Der Tire sieht noch mal cooler aus mit den Farben auch.
Ja, auch der Bart, der steht ihm halt unglaublich gut tatsächlich. Und ich fand das Finish tatsächlich auch sehr stark. Also Alex hat es gerade schon gesagt, Cobb frisst ein Kamigoye und kickt aus. Cobb teilt ein Kobigoye aus und gewinnt nur deswegen nicht, weil er noch angeschlagen ist und nicht schnell genug pinnen kann. Und die Finish-Kombination, dass er praktisch Ibushi hochschleudert und er eben so ein Meteora-Style Kamigoye ins Gesicht knallt, als Vorbereitung zum eigentlichen Kamigoye. Sehr, sehr starkes Ding. Gerne mehr.
Und Ibushi kann halt auch wirklich sehr gut am Ende vom Match so auszusehen, als ob er halt komplett irgendwie von einer Dampfwalze bearbeitet worden wäre. Gut, in dem Fall ist es auch so, aber trotzdem, der sieht halt so fertig aus und so ausgepowert und alles, sodass man wirklich sagen muss, ja, die Kommentatoren haben es ja auch gesagt, die wieder mal, selbst wenn sie so weit auseinandersitzen, fand ich sie trotzdem echt super. Du hast so an einer oder anderen Stelle gemerkt, dass sie halt Latenz haben. Und auch untereinander ein bisschen Latenz haben. Aber ich mag die drei zusammen ja von Haus aus ganz gerne. Und auch die haben dann wieder das gut aufgespielt und gesagt, ja, Ibushi hat Cobb überlebt und nicht mehr.
Aber dieses Aftermath-Selling, das hat Ibushi eben auch schon auf der Tour gebracht, hin zu Dominion. Da hat er auch einen Kobigoye gefressen und ist erstmal liegen geblieben im Ring und ist dann backstage in diesem Interviewbereich einfach nur die Treppe runtergerollt. Ja, der konnte nicht mehr sich auf seinen eigenen Beinen halten, einfach nur noch gekrochen und gerollt. Genau so verkauft man sowas.
Und er sah auch sogar am Ende vom Main Event noch leicht verwirrt aus manchmal. Ich weiß nicht,
wie er da so
rumgestackst ist.
Der Ibushi schaut des Öfteren leicht verwirrt
aus. Ab, 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 ab.
Ja, schönes Ding, sehr schönes Ding.
Ey, ganz kurzer Einwurf, weil Chris jetzt die Kommentatoren angesprochen hat. Eigentlich wäre ja Gino Gambino eigentlich mit einem Kommentar gewesen, aber weil die es halt verschoben haben, einen Tag ist dann Rocky Romero eingesprungen, weil Gino Gambino hatte Business-Termine. Deswegen ist dann Rocky eingesprungen.
Du musst einen neuen Tracksuit bestellen.
Möglich.
Wobei man sagen muss, dass die Audioqualität gerade bei Chris Charlton teilweise
ein bisschen
grottig war.
War nicht so prall, ja.
Aber das stimmt, ja.
Da steckst du halt auch nicht drin. Man muss halt auch einfach mal sagen, wenn die drei einmal quer über die ganze Welt verteilt sind, ist es trotzdem immer noch eine sehr gute technische Leistung, das so abzuspielen, wie sie es jetzt etabliert haben.
War das erste Mal wohl, wo Charlton ein bisschen schlechter war. Die letzten paar Mal haben sie es ja auch so gemacht, aber war es ja in Ordnung. Also war ein bisschen technisch. Technikproblem vielleicht.
Ja.
Kennen wir im WTR zwar nicht sowas, aber
ja, diese ultra teuren Gerätschaften wie beim WTR hier, die da aufgefahren werden, auch für Gäste wie mich, die dann halt beliefert werden von euch. Also ich meine, das kann halt auch von YouTube und World nicht verlangen. Aber grundsätzlich ist es trotz allem auch schon super, dass sie das auch oft jetzt live hinkriegen, also dass sie das auch wirklich live kommentieren. Ich meine, in Amerika ist das dann da echt ziemlich stark in der Früh.
Ja, ja. Und ich meine gerade, wenn du jetzt bedenkst, dass sie eben nicht ins Land rein können und dass sie das dann eben von den Staaten aus machen, zumindest eben Kevin Kelly und Rocky Romero aus, Chris Charlton aus Japan raus, ist eine gute Leistung.
Ja, das ist schon
okay. Und aufwertend tut der englische Kommentar das ganze Produkt definitiv.
Ja, vor allem Charlton ist halt wichtig, dass er die japanischen Promos übersetzen kann. Mhm. Du verstehst aber nächstes Mal, was die erzählen da.
Mhm. Ja, aber ich finde auch den Rest, den er macht, manchmal vielleicht jetzt auch gerade, weil ein bisschen Latenz noch ein Stück zu lange, aber trotzdem, ich mag das. Wie er dann erklärt, was weiß ich, zum Beispiel dann im Main Event, als Okada reinkommt, dass er vielleicht ist er der Einzige, der diesen Fluch lösen kann, das Interview mit einbezieht und dann auch immer wieder so
ein
paar Sachen mit einbezieht, das mag ich eigentlich schon ganz gerne tatsächlich.
Auch wie Ibushi dann kam, da hat er auch erzählt, den Lebenslauf von beiden gleichzeitig. Ja. Die haben beide gleichzeitig angefangen, die sind ungefähr denselben Weg gegangen und die haben Story von damals noch und dann. Es ist schon echt interessant, der hat ein echt Hammerwissen, das ist Wahnsinn.
Ich finde es super und ich finde auch, dass das halt gut abgestimmt ist mit Kevin Kelly tatsächlich.
Ja, die haben sich eingegroovt, ja.
Kevin Kelly ist halt mittlerweile für mich ein richtig, richtig guter Kommentator geworden, der halt auch die Leidenschaft rüberbringen kann.
Ja.
Der nicht einfach nur irgendwie eben die Fakten runterrasseln muss, weil dafür hat er Chris Charlton, der nicht irgendwelche dummen Witze bringen muss, weil dafür hat er Rocky Romero oder Chino Gambino. Ja, der kann sich einfach nur auf das konzentrieren, worauf er Bock hat. Und seine Calls sind mittlerweile halt auch echt gut.
Und auch die Hinweise geben. Also ich weiß, er hat am Anfang mal gesagt, was er nicht so mag an dem, sag mal, online zusammen kommentieren, dass er keine Handzeichen mehr geben kann.
Mhm. Seitdem gibt es in Skype die Funktion, dass du die Hand heben kannst.
Ich hatte das jetzt auch im Kopf, ja.
Wahrscheinlich sind nur so, oh, klick, 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 klick. Ja, gut. Eins haben wir noch.
Mhm.
Main Event. Vakant verteidigt seinen Titel gegen Shingo Takagi und Katsuchika Okada. Das hätte man sich auch nicht denken können, noch vor gar nicht so langer Zeit, dass in einem Main Event um den IWGP World Title zwei Leute stecken, die in keinster Weise aus dem New Japan Dojo-System kommen.
Ja.
Ja, weil Shingo kommt ja von Dragon Gate, Okada von Toriumon, und die beiden wrestlen jetzt hier um den höchsten Preis, den die Liga zu vergeben hat. Böse Zungen würden behaupten, früher hätte es das nicht gegeben.
Ich glaube, dass man da nicht böse sein muss, das ist einfach eher wahrscheinlich, das war heute so wahrscheinlich auch, oder? Also zum Großteil zumindest.
So, und jetzt mal Butter bei die Fische. Wer von euch hätte jetzt hier nicht auf Okada getippt?
Ich war mir nicht sicher, weil Shingo hat in letzter Zeit so viele wichtige Matches verloren und ich dachte mir so, naja, lassen die jetzt Shingo wirklich schon wieder ein wichtiges Match verlieren? Also ich hatte Shingo, ich hätte 60-40 tatsächlich auch auf Okada wahrscheinlich getippt, aber also ich hätte nie gesagt, dass Shingo komplett chancenlos ist, weil das ich weiß es nicht, vielleicht hat man sich es auch einfach gemacht und Shingo bekommt jetzt quasi einen Osprey-Spot und vielleicht hätte er auch Osprey trotzdem gewonnen, das Match. Weiß man ja nicht. Wir sind alle von Okada ausgegangen, aber ja, kann natürlich auch sein, dass es doch trotzdem was mit Corona zu tun hat, dass man sagt, okay, vielleicht ist ein Okada noch nicht hundertprozentig fit, weiß ich nicht, vielleicht fühlt sich auch noch nicht so fit und man wollte halt das Risiko nicht eingehen, wenn jetzt Okada Champion ist, dass der auf einmal, keine Ahnung, nochmal wochenlang ausfällt aus anderen Gründen, keine Ahnung, kann ja alles passieren. Und mit Shingo kann es auch sein, eine Möglichkeit, dass man ihm den Titel aus Dank halt gegeben hat, weil wir haben es ja oft genug gesagt, was der in dem Jahr an Matches, an Qualität abliefert, ist eigentlich so Wrestler des Jahres Niveau, muss man nicht sagen. Und vielleicht ist es auch so ein Dank gewesen, vielleicht hat man mit OK doch noch andere Sachen vor, vielleicht jetzt bin nicht mehr, nee, ich will nicht sagen, dass ich mir sicher bin, aber ich glaube, Okada spielt eine ganz, ganz, also wie immer, aber jetzt noch größer als sonst, eine ganz große Rolle bei MG1 und ich würde tatsächlich auf Okada G1-Sieger jetzt tippen, weil ja, Okada hat auch recht viel verloren so und den hält man jetzt auch schon sehr lange aus dem Titelgeschehen raus, also länger als wir uns das jemals vorstellen hätten können und es wird bald soweit sein. Und ich glaube, die Story mit Shingo ist auch noch nicht abgeschlossen, gerade nicht eben aufs Match mal eingehe. Unglaublich, wie dominant Shingo in diesem Match war. Es fing halt an, er hatte den Gameplan, er wollte unbedingt den Rücken von Okada bearbeiten, das war der rote Faden, das hat er durchgezogen bis zum Ende. Okada kam halt dann immer mal wieder zurück, dachte ich mir, okay, jetzt wird es langsam das typische Okada-Match, eben natürlich der Money Clip, der muss ja wie immer 10-mal angesetzt werden, sonst ist es ja kein Okada-Match mehr, aber Shingo hat seinen Gameplan durchgezogen und den Rücken bearbeitet. Der Made in Japan außerhalb vom Ring sah sehr stark aus und ich dachte so, okay, also so einen schwachen Okada, also in Anführungszeichen schwach, habe ich schon länger nicht mehr gesehen. Ich weiß nicht, wen, es war, er hatte schon mal so ein Match, wo er sehr schwach ausgesehen hat, wo er das Ding auch verloren, aber Shingo von Anfang an eigentlich der dominierende Mann. Normalerweise kennt man es im Wrestling, der Gegner fängt halt gut an, dann zum Finish hin wird es dann wieder ein Okada stärker, er bringt halt seine typischen Moves, er hat ja auch wieder versucht, den Rainmaker mehrfach zu zeigen, aber Shingo hat dann seinen eigenen Rainmaker gezeigt. Auch sehr schön und der Rainmaker kam einfach nicht. Der Money Clip sitzt ja sowieso generell nicht und Shingo hat das Ding eigentlich dominant gewonnen. Also das war wirklich mal fettes, fettes, fettes Ausrufezeichen. Also Hut ab, dass New Japan das Ding so gebuckt hat. Also hätte ich jetzt so nicht erwartet.
Chris, mach mal weiter.
Ja, um da vielleicht ein, zwei Sachen aufzugreifen, die du gesagt hast. Also es ist vielleicht auch nicht nur ein Zeichen an Shingo, dass man ihm dankbar gegenüber ist, sondern auch an alle anderen im kompletten Roster, weil, wie du schon gesagt hast, Sven, das ist ein Zeichen, hier kann jeder bei uns Champion werden, ihr müsst nicht bei uns aus dem Dojo sein. Wenn ihr ordentlich abliefert, dann kann jeder, wirklich auch jeder, hier hochkommen und den Titel bekommen, vielleicht. Weiß nicht, vielleicht auch zu viel hineininterpretiert, aber auf jeden Fall konnte es das auch ausstrahlen. Ja, zum Match. Also, um deine ursprüngliche Frage zu beantworten, also ich war da ganz anders als Alex. Ich glaube, zu 95% mit Okada gerechnet. Einfach, weil ich mir gedacht habe, der Titel hatte jetzt keine so gute Anfangszeit, der neue. So. Schon alleine, wie er eingeführt worden ist, und dann hat ja gewollt natürlich, aber trotzdem Ibushi schnell verloren und jetzt Osprey schon wieder. Und ich habe gedacht, wir werfen ihn jetzt auf das sichere Pferd sozusagen und der reitet damit erstmal ein bisschen los. Und er hebt den Titel so ein bisschen oder liftet den mit nach oben so ein bisschen mit seiner eigenen Präsenz. Und das waren meine Gedanken im Prinzip dazu. Ich lag halt kolossal falsch. aber okay. Was halt hier klar wird auch, ist, dass auch die Leute vor Ort tatsächlich, finde ich, man hat natürlich nichts gehört, weil die Japaner nicht wirklich eben halt verbal anfeuern dürfen. Aber ich finde tendenziell, ich habe es auch zweimal gesehen, tatsächlich sind die eher bei Shingo als bei Okada. Und ich glaube auch, dass Shingo sehr beliebt ist beim japanischen Publikum tatsächlich. Und das darf man natürlich auch nicht unterschätzen. Grundsätzlich war es für mich wieder zu lange. Also ich hätte gerne tatsächlich 10 Minuten oder so weniger gehabt. Aber so war es natürlich schon auch grundsätzlich, finde ich, ein sehr gutes Match. Also dieser rote Faden, den Alex schon erwähnt hat. Und ich glaube, was ich noch erwähnen wollte, ist, ich glaube, ich habe hier den schlechtesten Okada-Dropkick seit, weiß ich nicht wie lange, gesehen. Der hat einfach vom Timing nicht gepasst. Da war Shingo weiter in ihm drin sozusagen, als er erwartet hat. Das hat nicht so gut ausgesehen.
Der hat auch den Jumping Tombstone dermaßen verkackt. Das war ja furchtbar.
Ich und auch ein Big Boot draußen, fand ich. Also Hingo hing über dieser Absperrung und der Big Boot, den dann Okada gezeigt hat, das sah auch ein bisschen seltsam aus tatsächlich. Aber ja, ein bisschen komisch. Vielleicht ist er auch tatsächlich nicht ganz fit. Kann ja sein.
Ja, das war nicht der typische Okada.
Ja, ich meine,
vielleicht doch ein bisschen
Rost an die Bandscheiben rumzicken, dann ist halt vorbei mit dem Dropkick, ne? Also würde ich auch absolut zustimmen. Das ist nicht die Dropkick-Qualität, die man
von Okada.
Genau, das ist nicht mein Okada-Dropkick.
ja, und ich weiß, für Leute, die da jetzt vielleicht mit zum ersten Mal zuhören oder so, oder das noch nicht so lange drin sind, aber dieser Dropkick ist halt schon legendär. Ist nur ein scheiß Dropkick, aber trotzdem ist ein Trademark-Move von ihm.
Ja, weil halt auch diese unglaubliche Höhe erreicht und dir normalerweise voll ins Gesicht tritt und hier war es halt dann doch eher Brusthöhe.
Ja.
Ja, also das ist halt tatsächlich eben nicht der klassische Okada-Dropkick. Ich würde auch sagen, Match auch hier ein bisschen zu lang, wobei ich die Matchlänge in dem Match gar nicht so sehr gemerkt habe. Ja, die haben zu zweit eine relativ gute Geschichte erzählt. Ich fand auch im Gegensatz zu Alex den Money-Clip in diesem Kontext gar nicht mal so verkehrt, weil der Money-Clip auch die Aktion war, die Okada letztes Jahr im G1 zum Sieg gegen Shingo geholfen hat. Und
Ja,
insofern,
das stimmt, ja.
Shingo ist auch der Einzige, der das Ding gut verkaufen kann.
Ja, eben. Der hat noch Bock, das Ding zu verkaufen.
Also, wenn du irgendwann den Money Clip bringen willst, dann hier gegen Shingo.
Dann gegen Shingo, ja.
Punkt, den der Chris gerade gesagt hat, ganz wichtig, Shingo ist leistungsmäßig on a roll und Shingo ist meiner Meinung nach unglaublich populär, sowohl beim männlichen als auch beim weiblichen Publikum. Und natürlich hätte jetzt auch ich im Vorfeld gesagt, ja, Experiment mit Osprey im Moment gescheitert, Titel ist vakant, Titel muss jetzt irgendwie aufgebaut werden, sichere Nummer ist Okada. Hat jetzt auch schon eine Weile kein World Title mehr rumgetragen. Geben wir ihm das Ding. Auf der anderen Seite glaube ich, dass gerade online in der westlichen Welt sehr viel gejammert worden wird. Schon wieder Okada, Status Quo, bla bla bla. Das
sind die wichtig. Sind diese Leute, die da jammern, wichtig für New Japan?
Und genau diese Leute sind gerade sehr ekstatisch, dass Shingo World Champion geworden ist. Und was ich jetzt eben im Nachgang zu Dominion oft gehört und gelesen habe, ist, da hat New Japan mich mal komplett überrascht, weil sie von allen bekannten Booking-Schemata abgewichen sind. Weil, und ich meine, das wissen wir jetzt hier als geneigte Naito-Fans ja sehr gut, oder auch der geneigte Omega-Fan weiß es sehr gut, dass New Japan sehr gerne World Titles 2 Jahre zu spät auf ihre Wrestler packt. Ja, nämlich dann, wenn der große Hype eigentlich schon abgeklungen ist und der Wrestler zwischenzeitlich 3-mal neu aufgebaut werden musste.
Das haben wir jetzt hier bei auch das haben dagegen jetzt argumentieren, wenn ich dich unterbrechen darf, weil ja. Ich finde, in den letzten 2 Jahren oder 1,5 Jahren war das nicht mehr so. Also es hat auf jeden Fall spätestens mit Evil begonnen. Kann man auch mit Jay White eigentlich schon argumentieren, dass es so ein Elevating Titelgewinn war und dann Evil. Also da hast du ja schon oft die Titel hin und her geschmissen auch. Tatsächlich.
Wobei ich allerdings so teilweise widersprechen möchte, weil bei Jay White weiß ich noch, dass die anfängliche Reaktion war, oh, was will der denn jetzt mit dem Titel? Ja, der hat im Endeffekt die gleiche Reaktion bekommen wie ein Okada nach seinem ersten Titelgewinn. Ja, frisch von der Exkursion zurück. Direkt den Gürtel in den Arsch geschoben bekommen, auf gut Deutsch gesagt. Unverdient. Komplett unverdient. Was soll das? Das ist nicht bei uns, der New Japan. Der kann gar nicht den IWGP-Titel tragen.
Danke, Merkel.
Ja, danke, Merkel. 1-1-11. Evil, ja. Muss man einfach sagen, ja, auch das ist jetzt nur 1 Jahr her bei Dominion, dass er den Titel gewonnen hat. Ne? Jetzt kämpft er halt um den prestigeträchtigen Six-Man-Title. Evil war ein Fehler.
Ja.
Ja, also der Titelgewinn selber vielleicht gar nicht so sehr, der Run umso mehr. Im Nachgang muss man es als Pleite und als Fehler einkategorisieren. Ja. Shingo, wie gesagt, kommt da ganz anders daher. Shingo ist wirklich brandheiß aktuell. Alex hat gerade, wie gesagt, die Matchqualität von Shingo in diesem Jahr angesprochen. Der ist ganz, ganz vorne dabei im Rennen Wrestler des Jahres. Ist over wie Sau. Ja. Ist auf natürliche Art oder auf organische Art overgegangen. Ist nicht so, dass da die Marketingmaschine beschlossen hat, Shingo ist jetzt unser neuer Star, sondern das ist einfach natürlich gewachsen. Die Fans haben Bock auf Shingo. Und jetzt geht man tatsächlich den Weg und gibt ihm diesen Gürtel jetzt.
Ja, das ist die neue Komponente, ja. Da hast du recht. Ich finde, das hat das. Seitdem ich schaue, passiert es nicht oft, dass New Japan das hört. Also, oder das macht.
Genau, so dass man auf die Fans hört und den Fans das gibt, was sie wollen. Ja, das ist nicht immer die populärste Entscheidung im Wrestling. Frag mal Daniel Bryan. Insofern ist es eine super, super interessante Entscheidung, dass man hier Shingo tatsächlich den Gürtel gibt. Frage ist jetzt natürlich, macht er hier den Übergangschamp und gibt den Gürtel dann in, keine Ahnung, 4 Wochen, 6 Wochen an Okada ab? Wenn dem der Fall ist, möchte ich Alex widersprechen, dann ist nicht mehr Okada, sondern Shingo der heißeste Kandidat für einen G1-Sieg.
Ja, wenn er nochmal wechseln sollte vor dem G1, dann auf jeden Fall, ja. Wobei Osprey hat schon einen Post gemacht, irgendwie, ja, Shingo, ganz nett, google doch mal, was das Wort Interim bedeutet.
Ist auch absolut okay, weil die beiden noch eine Rechnung offen haben.
Definitiv.
Was jetzt sich daraus ergibt für mich, sind haufenweise potenziell hochinteressante Paarungen mit Shingo als World Champion. Frische Paarungen um diesen neuen Titel. Und vielleicht geht man ja tatsächlich jetzt diesen Weg, dass man sagt, okay, der IWGP-Title, dieser sehr prestigeträchtige Titel, der hat halt eben seine Ausrichtung gehabt und jetzt mit dem World Heavyweight-Title geht man einen anderen Weg. Vielleicht probiert man tatsächlich da was Neues. Ja, Shingo kann, glaube ich, mit jedem ein hochklassiges Match auf die Beine stellen. Egal, ob das jetzt dann so was Etabliertes im Main Event ist, wie ein Tanahashi. Oder ob das dann eben jetzt dann in der ersten Titelverteidigung mit Ibushi was ist, was wahrscheinlich hochspektakulär werden wird. Da kann dir aber auch einen vermutlich sehr schönen Sprint mit einem Ishii als Title-Match zum Beispiel präsentieren.
Ui, ja, gerne.
Ja, wo man dann auf einmal einen ganz anderen Stil in dem Main Event sehen könnten. Einfach weil Shingo da so kompatibel ist.
Ja, das stimmt, ja. Shingo, das haben wir ja damals schon gesagt, wie er gekommen ist zu New Japan, da hast du sehr viele Möglichkeiten und jetzt als Champion, da wollen sie alle ran. Man kann auch mal Naito ranlassen, wenn es sein muss. Ja. Ich frage jetzt halt nur, wie lange dauert das Ding? Also vielleicht lässt man auch den Titel direkt wieder wechseln und Ibushi ist dann Champion. Man weiß es nicht. Das ist halt die Frage. Ich weiß halt noch überhaupt nicht, ob das halt wirklich so gesagt ist, das ist halt nur so ein Kurzzeit-Champion, weil es eben Ospreay ausgefallen ist. Hat man hier den Plan B jetzt einfach aus der Tasche gezogen, Shingo. Aber der ist eigentlich nicht unser Horse hier, auf das wir hier setzen, sondern das ist halt wirklich nur Übergang. Und sobald Ospreay oder vielleicht doch wieder Ibushi oder so, das sind eigentlich unsere Topstars und Shingo ist halt dann wieder, verschwindet halt dann wieder irgendwo in der Midcard, wie halt ein Ishii oder so. Aber gut, muss man mal gucken. Aber halt, du weißt halt, mit dem Shingo, das habe ich ja schon oft gesagt, auch mit dem Goto oder mit dem Ishii, da weißt du halt, stell die in ein Match und du bekommst was Gutes. Und du kannst eben, wie wir gesagt haben, mit Shingo sehr viele Dream-Matches basteln und der hat mit jedem eine Chemie und der kann die Stile mitgehen. Auch Miso kannst du da mal wieder reinschmeißen, die haben auch eine gute Chemie. Also, das haben wir halt im G1 immer gesehen. Mit Shingo war halt irgendwie mit Ishii einer der besten von der Qualität her von den Matches. Und egal, wer da kommt und Shingo zieht die Leute schon dementsprechend, wenn es sein muss, aber braucht in der Regel auch nicht. Gerade den Ibushi braucht er nicht ziehen, aber aber ältere Herrschaften, mit denen er Matches hat, wie Wieso, da kann man schon ein bisschen ziehen, wenn es sein muss.
Und was ich halt als Komponente zusätzlich noch sehr interessant finde, ist halt, dass tatsächlich jetzt er als ja, frischestes Mitglied von LIJ tatsächlich hier der große Champ ist, während der Anführer und der designierte Prospect Sanada immer noch rumstehen und nichts machen in der Richtung.
Ich fände jetzt eine Real-Life-Storyline mal geil. Danach kommt rein, hält eine Promo und sagt: Ich bin nur nicht Champion, weil ich ja keine längerfristigen Verträge unterschreibe. Das ist der einzige Grund.
Ja, so wie Triple H schon nicht am Dienstag arbeiten möchte. Ja, aber weiß ich denke einfach, diese Signalwirkung ist was New Japan wirklich gefehlt hat. Ja, also, wir haben ja auch das Feedback neulich von Jan vom paar Podcasts gehört, der sehr unglücklich ist mit dem Produkt. Generell ist New Japan einfach gebeutelt gewesen jetzt im letzten Jahr. Und sehr viele haben gemeint, oh, hier gefällt mir nicht mehr so. Und jetzt haben sie tatsächlich mal was gemacht, wo auf einmal ganz viel positive Energie in diesem Produkt wieder drin steckt. Ganz viel Potenzial drin steckt. Vielleicht ist das irgendwie so der Startschuss, den sie brauchen, um das Ruder rumzureißen. Was wir vorhin bei den Tag Teams gar nicht angesprochen haben, was vielleicht auch hier mit diesem Startschuss kombiniert werden könnte. die Tackers haben ja durchaus gemeint, ja, wir haben jetzt keinen Bock mehr auf GOD-Matches. In Klammern nachvollziehbar. Es gibt so viele gute Tag-Teams in Japan, bringt die einfach her. Und dann denke ich so, das ist halt auch wiederum eine andere verbotene Tür, die man da gerne mal aufmachen könnte. Vielleicht könnte man in diese Richtung auch im großen Titelrennen mal denken. Ja, ich meine, wenn jetzt hier der Dragon Gate Guy, und ich meine, das hat ja Kevin Kelly auch fantastisch am Kommentar aufgespielt, ja, dass Shingo bei Dragon Gate ja der große Fisch im kleinen Teich war, der aus seiner Comfortzone raus ist, und jetzt ist er on top of the world. Vielleicht ist Shingo auch derjenige, den du an der Spitze haben müsstest, um eben in Richtung Kooperationen mit anderen Ligen zu denken.
Ich glaube, dass da viel die Panik macht. Und ich glaube, dass die Größe ist, als man vielleicht vermutet, jetzt, wenn man nur die Sachen anschaut. Weil gerade in New Japan, aber auch an die anderen japanischen Promotions sind sehr viel oder verdienen hauptsächlich Geld oder viel Geld mit den Ticketverkäufen einfach. Mhm. Und tja, wenn die nicht passen und die haben nicht gepasst, dann ist da schnell Panik. Und denen sitzt sicher auch ein Stück weit, also das ist halt Fluch und Segen zugleich, ein Stück weit Bushiroad, ne? Also das heißt, sie gehen jetzt dort durch, müssen nicht komplett zusperren, weil Bushiroad halt dort das Geld reinstecken kann. Aber die werden das sicher auch nur bis zu einem gewissen Prozentsatz oder Teil machen. Wenn es sich halt überhaupt nicht mehr rentiert, dann wird das für die auch eher früher oder später was sein, was sie abstoßen möchten. Also was ich damit sagen will, ist, ich denke, dass tatsächlich diese Krise dann ein großer Treiber sein kann, um diese verbotenen Türen aufzustoßen. Mhm. Tatsächlich. Mhm. Und dementsprechend kann mir da im Moment sehr viel vorstellen, tatsächlich. Und ist jetzt vielleicht nicht das Schlechteste.
Ich meine, die sind jetzt halt im Endeffekt an der Situation, wo wir letztes Jahr eben auch schon gesagt haben mit der WWE, mit der Pandemie. Not macht erfinderisch. Ja. Auf einmal waren Cinematic Matches der heiße Scheiß bei der WWE. Ja, wir haben keine Zuschauer in den Hallen, also müssen wir uns irgendwie was anderes einfallen lassen, um attraktives TV-Programm zu bieten. Ja. Vielleicht muss man halt auch hier mittlerweile ein bisschen umdenken. Ja, die Pandemie ist einfach ein großer Faktor. Ein weiterer Faktor wird jetzt auch mit sicherlich sein in den nächsten Wochen und Monaten Olympia.
Ja.
Weil, ja, sind wir ganz ehrlich, der größte Teil der Olympischen Spielen wird im August stattfinden. Da wird New Japan nicht groß auf Tour gehen, vermute ich einfach mal.
Selbst wenn, werden doch nicht viele Leute sein.
Ich meine, du könntest groß auf Tour gehen und versuchen, Olympia-Publikum abzugreifen in den jeweiligen Städten.
Ja, beziehungsweise... Da ist ja die zweite Frage, ob es das überhaupt gibt.
Aber wie viel
Publikum es da gibt eigentlich.
Aber dadurch, dass du eben nur japanisches Publikum haben wirst bei Olympia, ja. Ist da nicht so viel mit International Guys, die du mal kurz irgendwie reinholen kannst für eine Show. Weißt du, so würde es halt irgendwie so ein Ami oder Deutscher oder sonst was hinfliegen, sagen, ja, gucke ich mir den 100-Meter-Lauf an und danach gehe ich in die Corican Hall. Ja. Und ich denke, das wird so in der Form nicht funktionieren im August. Und insofern wird da einiges an Ticketverkäufen wegfallen. Und daher sehe ich es wie Chris, dass man da vermutlich aus der Not erfinderisch werden muss und verbotene Türen vielleicht mal zumindest Schlüssel reinstecken sollte.
Darf ich euch dazu vielleicht noch eine generelle Frage stellen?
Natürlich.
Die ich mich gefragt habe, und wenn ich schon mal zwei so Experten hier in der Nähe habe, war vielleicht auch, also aus meiner Sicht sieht es im Moment, und es ist natürlich nur ein sehr kurzer Testzeitraum, sage ich mal, ein kurzer Evaluationszeitraum, aber sieht dieses Rebranding oder dieser neue Titel des IWGP World Heavyweight Titles schon noch ein Stück weit so, also der Grund dafür sieht auch für mich im Moment so aus, dass man eben auch die prestigeträchtigen alten Titel loswerden wollte, weil man mit dem neuen auch mehr Sachen ausprobieren möchte, auch schneller wechseln möchte. Ich meine, die alten, aus meiner Perspektive, gerade der Heavyweight-Title, das Schöne war ja auch aus meiner, also zumindest hat mich das immer fasziniert, dass der so prestigeträchtig ist und eben halt auch nicht, Beispiel WWE, wie die heiße Kartoffel, in der Regel hin und her gewandert ist. War das auch mit der Grund, dass wir hier diesen neuen Titel haben, dass man eben, ich sag mal, hier mehr ausprobieren kann, so dieses berühmte, wir werfen es an die Wand und schauen, was kleben bleibt, Prinzip, oder hat das damit nichts zu tun, denkt ihr?
Alex, du hast gerne anfangen.
Ja, das ist halt schwer zu sagen. Ich meine, das Produkt hat sich halt eigentlich ab dem Zeitpunkt verändert oder wie man halt dann doch diese Ring of Honor, es fing eigentlich schon an mit dieser Ring of Honor Verbindung, wo man dann doch, es gab ja am Anfang, wie ich so angefangen habe, mich für New Japan zu interessieren, gab es in der Regel 2 Shows in Amerika mit Ring of Honor, War of the Worlds und was war das zweite?
Global Wars.
Genau, da kam es immer die 2 Shows, da hat man ja schon die das war ja schon ein ziemlicher Hype eigentlich, die Shows, weil die waren echt gut, da hast du auch schon Dream-Matches gehabt, wie Nakamura gegen Kevin Steen damals oder sowas, da fing es halt schon an, dann wurde daraus halt jetzt nicht nur 2 Shows, dann wurden dann 4 Shows, dann wurde eine Tour und es hat sich dann so weit entwickelt, dass halt New Japan dann schon langsam angefangen hat, eine eigenständige Show ohne Ring of Honor in Amerika zu produzieren, und dann hat man auch mal den Garden voll gemacht, das war auch ganz nett und dann hat man halt gemerkt, aha, man kann dieses Ami-Publikum durchaus abgreifen. Aber wie man halt das japanische Wrestling, wie das funktioniert, ist halt nicht ganz, also von der Qualität vom Wrestling her schon, aber halt, das kennen die Amis ja so gar nicht. Die sind ja eigentlich andere Sachen gewohnt. Und da muss man halt das Produkt dementsprechend ein bisschen, wie man sagt, internationalisieren. Und da hat man schon so die ersten Schritte gemerkt, wo es dann so hingeht. Und auch, dass man auch durchaus angefangen hat, auch mal Matches mit Stipulation zu machen. Da gab es mal ein Leather-Match und so weiter. Oder auch, dass man mal mehr Tische mit in Matches mitbringt und so weiter. Das gab es ja früher nicht wirklich oft. Also, wie ich angefangen habe mit New Japan, gab es das relativ selten. Und es wurde halt immer mehr und immer mehr. Und das Produkt hat sich natürlich geändert. Und es, ja, das ist, glaube ich, so eine Entwicklung, die ich weiß nicht, ob sie kommen musste, aber wenn man halt wirklich den internationalen Markt erobern möchte, eben, und es ist halt der amerikanische Markt ist halt der wichtigste mit, neben dem japanischen, dann musst du halt dein Produkt, wenn du den unbedingt abgrasen willst, den Markt, dann musst du halt dein Produkt dementsprechend ein bisschen anpassen. Es wurde halt immer mehr und immer mehr und immer mehr und immer mehr bis zum heutigen Punkt und man trennt sich halt von den alten Traditionen und dann gibt es halt keinen IC-Title mehr und da halt jetzt einen neuen Titel, das hat aber die WWE damals auch immer wieder gemacht, da gab es ja auch immer wieder neue Gürtel, da gab es neue Ähren, Attitude Era und die Ruthless Aggression Era und was es alles gab und das ist halt im Wrestling so. Auch jetzt eben auch diese ganzen NXT-Brands in NXT UK und der Indie-Markt stirbt, in Anführungszeichen, aber auch irgendwo nicht. Und dann gab der englische Markt, war dann auch mal da zwischenzeitlich, der unglaublich geboomt hat. Der wurde dann auch von der WWE platt gemacht irgendwo. Ja, das ist halt irgendwie. Ja, auch selber, nachdem das alles rauskam, auch. Aber im Endeffekt, es gehört halt zum Wrestling, da gehört halt die Entwicklung auch dazu. Ist vielleicht jetzt deutlich schneller als noch vor 10, 15 Jahren die Entwicklung. Es ist einfach alles jetzt heutzutage so, aber das ist halt nicht nur im Wrestling so, ist ja auch überall so auf der Welt, in Technik, in was weiß ich, was alles dazu gehört. Also, ja, dass es halt jetzt so ist, wie es ist, ist, denke ich, einfach ein konsequenter Schritt auch von New Japan und ja, man wird halt einigen traditionellen Wrestling-Fans aus Japan vor den Kopf stoßen, verstehe ich auch, kann ich nachvollziehen, aber dann sollen sie was anderes gucken oder sollen sie alte Sachen angucken, aber man kann halt diese Entwicklung auch irgendwo nicht aufhalten und man kann halt auch nicht immer in der Vergangenheit leben und früher war alles besser, ist nicht so und wenn es halt so ist, dann muss man eben altes Wrestling gucken und halt das neue Produkt eben gar nicht mehr verfolgen oder sich eben Alternativen angucken. Dragon Gate oder so, All Japan. Ich meine, in Japan gibt es sowieso genug Wrestling, also so ist es ja nicht. Da gibt es nicht nur New Japan und wenn das Produkt halt einem nicht mehr zusagt, dann muss man halt woanders dann hingucken und man muss halt einfach mit dieser Entwicklung von New Japan jetzt irgendwo das muss man halt akzeptieren und ob das jetzt funktioniert, das wird sich halt dann zeigen. Klar, Corona war halt wirklich so ein halber Genickbruch oder ein ganzer Genickbruch. Man kann halt jetzt gar nichts machen, nicht verreisen, nicht irgendwo in Amerika jetzt veranstalten, aber wenn alles wieder mal normal ist, hoffen wir, dass es jetzt schnell soweit ist, dann wird auch Nutschepan wieder in Amerika auf Tour gehen und auch wieder Shows machen in Amerika und dann muss man halt anhand der Zahlen gucken, rentiert sich das alles, was wir hier investieren, diese ganze Entwicklung, oder eben nicht. Und wenn das halt nicht, wenn die halt nicht die passenden Zahlen schreiben, kann es durchaus sein, dass man dann sagt, okay, nee, das bringt nichts hier. Wir stoppen mal diese Entwicklung, gehen vielleicht doch mal wieder einen Schritt zurück und nicht immer nur vorwärts. Vielleicht bringt man auch dann eben mal wieder, um die traditionellen Fans abzuholen, auch einen IC-Title wieder zurück oder stampft den, ich nenne es jetzt auch mal Schmetterlingsgürtel, wieder ein. Aber ich denke, das ist halt einfach heutzutage im Wrestling so. Die Entwicklung ist einfach da, nicht nur in Japan, auch überall und da muss man einfach, man muss es akzeptieren, wir können es nicht ändern.
Und bevor jetzt Sven noch
antwortet. All about the money.
Denkst du auch, dass da jetzt eben, weil es wirtschaftlich auch schwierig war, diese Covid-Situation ein Katalysator dafür war, dass es vielleicht ein bisschen ja dann alles beschleunigt hat oder noch mehr verändert hat?
Wen meinst du jetzt?
Ich habe jetzt Alex gemeint, bevor du anfängst.
Ja gut, ich weiß nicht, ob sie es beschleunigt haben, aber was blieb ihnen denn anders übrig? Ihre Topstars war halt irgendwo nicht da. Ich meine, das ganze Ding mit Evil, das war ja so nicht geplant. Das war ja auch so im Nachhinein, ist ja bekannt geworden, das war eigentlich der Spot für Jay White gewesen und der war halt nicht da. Also dann haben wir halt das Versuchskaninchen Evil rausgezogen. Hat nicht funktioniert. Man musste halt einfach Sachen probieren, weil man musste einfach. Und jetzt halt auch die Sache mit Osprey, da musste man halt, ich schätze mal, mit Osprey hat man wahrscheinlich das ganze Jahr bis zu Wrestle Kingdom komplett durchgeplant, mit Stories und so weiter und Gegner, das wurde alles schon wahrscheinlich komplett durchgebuckt. Ja, jetzt fällt er halt aus. Er will zwar dieses Jahr nochmal in den Ring zurückkehren, aber es weiß man nicht. Er hat gemeint, sein Rücken ist genauso im Arsch wie sein Nacken, also das klingt jetzt nicht so gut. Ja, dann musst du halt wieder jetzt ist halt Shingo derjenige und ob das jetzt mit Shingo da auf Dauer funktioniert, weiß man auch nicht. Wir müssen einfach abwarten. Wir können leider nicht in die Glaskugel gucken. Oder vielleicht sollte man Jan seine Glaskugel mal ausleihen. Vielleicht kann der mal reingucken. Aber ob das mit Shingo jetzt funktioniert, die Matches mit Sicherheit werden gut, aber weiß ich nicht, ob Shingo jetzt derjenige ist, auf den man jetzt dauerhaft setzen will oder wie gesagt nur Übergang jetzt einfach mal ist, weil halt Shingo halt extrem heiß ist und man halt auch immer eine richtige Entscheidung trifft. Das kann sich jetzt in ein paar Wochen auch ändern. Vielleicht gibt man auch Ibushi den Gürtel wieder zurück. Dann geht der jetzt als Champion dann in den G1 und dann gewinnt Shingo den G1 oder keine Ahnung. Ich weiß es nicht.
Sven, was denkst du mit dem Titel? Ob das auch ein Stück weit der Grund war, den neu zu machen, eben, dass man damit auch mehr oder dass man da, ich sag mal in Anführungsstrichen, den Ballast eben der Geschichte loswerden konnte.
Ja, ich habe es ja vorhin schon gesagt, Not macht erfinderisch, ne? Und wenn du jetzt gezwungenermaßen zu Innovation greifen musst, dann ist es vielleicht tatsächlich der smarte Schritt, die alten Fesseln wegzuwerfen und was Neues auszuprobieren. Ja, ich meine, du hast ja schon gesagt, man stößt damit mit Sicherheit etlichen Fans vor den Kopf. Und ich bin immer noch nicht wirklich von diesem Design überzeugt des Titels, wobei man sagen muss, der sieht bei Shingo ganz gut aus, auch in Kombination mit der Maske
von Shingo. Er ist zu dünn. Also Shingo ist zu dünn.
Aber grundsätzlich ist es jetzt einfach so, man versucht jetzt da was Neues aufzubauen. Man hat ja auch nochmal dieses Intro-Video für den Titel geändert. Gibt jetzt da diese Legacy des IWGP-Titles eben wieder und danach dann eben diese neue IWGP World Heavyweight-Geschichte. Vermutlich war es der wichtige und richtige Schritt, tatsächlich diesen Titel wegzumachen, um auch optisch diese krasse Zäsur zu setzen. Und zu sagen, ab jetzt machen wir was Neues. Und ja, wir gehen nicht auf Nummer sicher. Wir wählen nicht die Stabilität Okada, sondern wir schmeißen jetzt den dritten First-Time-Champion in dieses Titel, in diese Titelhistorie rein, ja, nach Ibushi und Ospreay mit Shingo jetzt. Ich finde, das ist eine mutige Entscheidung, aber auch eine Entscheidung, die aus meiner Sicht absolut notwendig ist, um wieder Fans ins Produkt reinzulocken. Ja, wir hatten jetzt echt eine verdammt gute Zeit zwischen 2012, sage ich jetzt mal, und 2018, 19. Aber die Helden dieser Ära sind jetzt halt auch nicht mehr in ihrer körperlichen Prime. Ja, und Tanahashi, über den brauchen wir gar nicht mehr reden. Ja, der ist ja jetzt mittlerweile, ja, das fünfte Rad am Chaoswagen und hat nichts zu tun im Opener. Und Okada, obwohl er immer noch sehr jung ist, ist halt auch deutlich gezeichnet. Ich meine, klar, der hat jetzt über 1000 Tage diesen Titel auf seinem Rücken getragen. Und das merkst du seinem Körper genauso an, wie eben die Last, die Tanahashi Jahre vorher auf seinen Schultern getragen hat. Und insofern, das haben wir beim letzten Mal ja auch schon gesagt, ist es jetzt an der Zeit, einen neuen Main Event aufzubauen, eine neue Elite, um jetzt einfach mal diesen Begriff da reinzubringen, um die rum du dein Titelgeschehen aufbauen kannst. Ja, eine Gruppe von Leuten, die so attraktive Matches präsentieren können, dass neue Fans ins Produkt geholt werden und eventuell alte wieder zurückgeholt werden. Und insofern kann ich mich, glaube ich, mit der politischen Entscheidung, diesen Gürtel auszutauschen, mittlerweile ein bisschen besser arrangieren. Mit dem Design dauert es noch. Okay. Wie siehst du es denn, Chris? Nachdem du jetzt hier Interview-Mensch gemacht hast.
Ja, also ich glaube schon, dass es, also so gut, wie gesagt, die Evolutionszeitraum ist nicht besonders lange, aber Stand jetzt würde ich schon sagen, dass es mit ein Grund war, diesen Titel eben halt neu aus dem Boden zu stampfen, dass man eben halt, wie ich vorher schon meinte, den Ballast der Vergangenheit wegbekommt, weil man eben auch neue Dinge probiert und auch vielleicht, wie es Alex schon gesagt hat, halt in eine neue Ära auch gehen will, muss, darf. Und das symbolisiert es halt auch. Und du kannst halt hier auch leichter den Titeln schneller wechseln, wenn du es brauchst oder musst, als, finde ich zumindest, als wie wenn es der große IWGP Heavyweight Champion gewesen wäre oder ist.
Ich denke, damit haben wir so ziemlich alles zum Main Event gesagt, was man sagen kann, oder?
Wir haben sogar mehr gesagt, was man sagen kann.
Ja, das liegt an dir.
Das tut mir auch. Ne, mir tut es eigentlich nicht leid. Selber schuld, wenn du mich einlädst.
Ich würde nämlich noch ergänzend kurz auf die Kizuna Road herausblicken, weil auch da aus meiner Sicht eine Entscheidung getroffen wird, die für die Zukunft interessant ist. Da hat man jetzt beschlossen, für beide aktiven Young Lions, für Yota Tsuji und für Yuya Uemura, so ein kleines Gauntlet stattfinden zu lassen. Die werden bei jeder Show ein Singles-Match bestreiten. Also ich sage mal, so einen kleinen Mini-G1 fast schon für die Young Lions an der Stelle. Und die Matches lesen sich aus meiner Sicht wirklich hochinteressant. Auch in der Reihenfolge, wie sie stattfinden. Ja, Tsuji beginnt mit Tanahashi. Das ist dann das klassische Lehrer-gegen-Schüler-Prinzip. Taichi, Okada, Zack und endet mit dem Great Okan, der gerade auf New Japan auf der Webseite ein Interview gegeben hat, wo es auch über potenzielle Neuzugänge fürs Empire geht. Während Uemura beginnt gegen Suzuki, ja, ein Match, was seit einem Jahr aufgebaut wird, ja, was er aktiv Story gefordert drin hat, macht weiter mit Zack, Tanahashi, Taichi und endet mit Ibushi. Mm. Wir hatten sowas Ähnliches vor drei, vier Jahren schon mal mit der Kitamura-Challenge.
Ja, stimmt.
Ja, der da auch, ich glaube, 8 Singles-Matches oder so hatte, alle 8 hat er verloren. Realistisch ist auch hier, dass beide Young Lions alle ihre Matches verlieren. Aber ich glaube, dass man gerade mit Tsuji und im letzten Match mit dem Great Okan eventuell was machen könnte. Ich sehe auch, dass Uemura sich eventuell den Respekt von Suzuki verdienen könnte. Und ich habe irgendwo so die leichte Tendenz, dass beide Young Lions nicht mehr lange im Young Lion-Status bleiben werden. Wenn sie diesen Gauntlet überstanden haben.
Ja, wirklich.
Weil ich sehe beide so als Frischzellenkur für bestehende Stables. Also Uemura sehe ich tatsächlich bei Suzuki-Gun mit reinkommen. Wenn er sich hier mit Suzuki, Zack, Taichi drei Leute schnappt und die überzeugt von sich. Und Tsuji würde halt vom Körperbau her, ja, von der Masse, doch ganz gut zu einem Cobb und einem Henare und einem Okan da dazu passen. So als weiterer Bodyguard für den World Champ, wenn er wieder da ist.
Fände ich gut.
Und dann müsste, müsste Henare auch nicht mehr der Pinfall-Fresser sein.
Klar, du musst arbeiten mit dem du hast. Und wenn du keine Flyer reinkriegst momentan, dann musst du schon was hast du. Und die Young Lions sind ja auch talentiert, sind ja auch gute Leute. Und wenn du ihnen gute Gimmicks gibst, dann kann aus denen schon was werden. Man könnte auch irgendwann endlich den Shooter mal aus England wieder zurückbringen. Ich weiß gar nicht, lange nichts mehr gehört. Das wäre doch so jemand, den ich gerne mal endlich mal wieder sehen will. Aber
das wollte ich euch gerade fragen, was ist eigentlich mit dem los? Wo, also ist das Covid oder was ist da?
Ich habe aber nur gelesen, dass RevPro jetzt dann, ich glaube, das wird demnächst wieder auftauchen.
RevPro wollte doch jetzt auch mit Fans starten.
Ja, genau, vielleicht taucht dann der Shooter wieder auf. Glaub, der muss ja noch in England sein, ne?
Müsste da sein noch, ja. Ja, also wie gesagt, das ist ein sehr interessantes Konzept meiner Meinung nach. Mit diesem.
Das ist wirklich sehr interessant. Und ich habe jetzt auch gerade durch Schedule geklickt. Diese IWGP Junior Heavyweight Tag Team Championship, dieses Match, das ist ja auch auf einem Road-to-Match, also auf einem Road-to-Court. Findest ja, du das nicht überraschend? Ja gut, ich meine das Match selber, ja, aber ich meine, die haben ja trotzdem 2 Summer Struggles, oder? Wieder? Die müssen ja das auch irgendwie füllen. Also, deshalb habe ich gedacht, Titelmatches sind ja von Haus aus, ne, die haben 1 Summer, ne, die haben 3 Summer Struggles. Oder sehe ich das gerade falsch? Bei mir, in Osaka?
2 in Sapporo?
Und in Sapporo 2, genau.
2 danach nochmal.
In Osaka, ja. Mit was möchten Sie denn das füllen? Also, das ist schon viel Zeit.
Rematches.
Das ist doch schön.
Rematches. Naja, ne, du hast viele Titel und jeder Titel kann ein Main Event bekommen bei einer Summer Struggle Show.
Ja,
schon. Aber Jay White sitzt jetzt auch gerade auf der Seitenlinie und poliert seinen Never Open Way Title. Ja.
Kenta könnte ja auch mal wieder aufhören zu surfen und im Swimmingpool zu schwimmen in Florida, mal zurück nach Japan reisen und ein paar Matches wresteln. Aber auch mal ein schickes Singles-Match machen mit ihm. Ist ja auch immer ein Mann-Fan dieses Match. Auch gegen Shingo, kann man auch mal machen.
Ich würde einfach mal sagen, Summer Struggle ist noch eine ganze Weile weg. Ja. Es sind ja noch gut 4 Wochen bis zu den Sapporo-Shows und nochmal 2 Wochen weiter bis zu den Osaka-Shows. Und ich glaube, planen kann man gerade in Japan nicht so viel.
Eben.
Ja, also, weil Wrestle Grand Slam hätte ja auch was richtig Großes werden sollen mit den beiden Shows. Und dann stehst du da und musst 2 Wochen vorher das Ding absagen, weil du A, deinen halben Roster verloren hast gerade wegen Infektionen und B, die Regierung sagt, ihr dürft gar nicht. Und insofern ist es, glaube ich, gar nicht so doof, jetzt diese ganzen Titelmatches zu bringen, wenn man sie bringen kann. Und dann muss man sich halt einen Plan B überlegen für die großen Shows.
Ja.
Also ich gehe nicht davon aus, dass man in der Curriculum Hall vor 300 Zuschauern eine Titelverteidigung von Shingo gegen Kota Ibushi bekommen.
Ja.
Das wäre ein bisschen Perlen vor die Säue. Aber was du eben da durchaus machen kannst, ist eben einen Top-Main-Event mit den Tag-Teams zu präsentieren, die ansonsten wahrscheinlich irgendwo auf Position 3 auf der Card gelandet wären. Und ja, unter ferner liefen, sozusagen, verkauft worden wären.
Ja, ziehst du auch wahrscheinlich dann mehr Tickets insgesamt, weil die würden keine Tickets für die großen Shows verkaufen, aber für die kleine vielleicht dann doch.
Ja. Wobei, man könnte durchaus eben so eine Summer Struggle Show durchaus mit einem Main Event, einfach von den Namen her, Naito, Sanada gegen Zack und Taichi laufen lassen.
Ja gut, aber ich, in meinem Beispiel ist ja hier Show Yo gegen ELP und Taichi Ishimori. Das ist ja, kein.
Das ist kein Summer Struggle Main Event. Das ist eine Road to Geschichte. Und auch würde ich sagen, dass Ishimori und Despi wahrscheinlich auch irgendwo auf der Road stattfinden sollte und nicht unbedingt bei Summer Struggle.
Ja, wobei, das könnte ich mir schon noch auf dem großen, also ich persönlich jetzt, ich finde schon, das kann auch sehr unterhaltsam werden, das könnte ich mir auch auf einer großen Card anschauen. Tatsächlich, vielleicht jetzt nicht ultra weit oben, aber.
Ja, gucken wir einfach mal. Cards für Summer Struggle gibt es ja noch nicht. Verständlicherweise.
Ja, genau. Wir lassen uns überraschen.
So schaut es nämlich aus. Was ich auf den Cards jetzt eben gerade noch sehe, ist, dass Charo scheinbar doch nicht so schwer verletzt ist, wie es ausgeschaut hat. Der ist ja jetzt auch auf der Tour spontan ausgefallen und musste adäquat durch Gedo ersetzt werden. Ja, lassen wir jetzt einfach mal so stehen.
Siehst du gerade das gleiche Tag-Team-Match wie ich?
Ja. Ich klicke mich da gerade mal kurz durch, ja.
Dick Togo, Yujiro Takahashi und Eve. Es ist Team C oder D.
Bullet Clubs, Resterampe. Ja, genau. Oh, Togi Makabe ist zurück. Auch schön.
Makabe ist zurück. Okay.
Gut, ich glaube, dann sollten wir es auch gar nicht groß noch in die Länge ziehen, oder? Dann sind wir eigentlich durch. Oder habt ihr noch irgendwelche Themen, die wir besprechen müssten?
Hiromu hat schönere Anzüge als Seth Rollins. Da sind sogar Sonnenblumen hinten eingesteckt.
Ja gut, ich meine.
Er hat aber gefühlt auch jedes Mal, wenn er rauskommt, irgendwie ein Ding mehr dabei. Also, wenn er das nächste Mal wieder so Onheizer macht, ich weiß nicht, was er noch überall irgendwo sich annähen lassen will oder mit rausnimmt. Jetzt hat er schon zwei Daryls, Sonnenblumen hinten drauf, diese komischen Noise-Dinger da, also dieses, was weiß ich nicht, Geräusche machen soll. Vielleicht.
Das schreit doch nach einer Fehde gegen Toru Yano, oder?
Ja, eigentlich schon.
Wer hat mehr Stuff dabei?
Die Matches wären unterhaltsam.
Ja, das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Und am Schluss pinnt Daryl Yano.
Und es gibt schon sind schon komischere Sachen passiert.
In anderen Ligen sind Reisteller Champions geworden.
Ja.
Gut, dann würde ich sagen, machen wir für heute den Deckel drauf.
Jawohl.
Dann hätte ich von euch beiden jetzt gerne noch ein Fazit und ein paar Pünktchen für die Show. Und ich würde sagen, Alex beginnt.
Na gut, ich habe es ja so ein bisschen durchklingen lassen. Waren ja eigentlich nur für mich zwei Matches, die mir wirklich sehr gut gefallen haben. Main Event und Co-Main Event. Und die reißen halt sehr viel raus. Ich will ja nicht sagen, ich meine, Jo Io gegen Despi war auch okay, wenn man den Stil mag. Ihr mochtet es ja deutlich mehr als ich. Ich will nicht sagen, dass es schlecht war. Es war gut gemacht von beiden, aber es war einfach nicht mein Stil. Aber ich versuche da schon ein bisschen objektiver zu bewerten. Und auch die Multiman-Matches waren okay. Ich bin nicht so der Riesenfreund davon, aber die waren halt sinnvoll, weil man halt doch wieder ein bisschen was aufgebaut haben. Also die waren nicht einfach nur da, einfach so in den Raum geschmissen, sondern einfach schon dann mit Grund da und eben um auch die Stories voranzutreiben und eben jetzt hier Naito und Sanada ein Titelmatch zu geben und Ishimori und wie sie alle heißen. Also die waren mit Sinn und Verstand da auf der Card. Also gebe ich dann als Endfazit und als Shingo, weil er jetzt eigentlich sehr überraschend dann doch Champion geworden ist, haben wir ja doch dann nicht so damit gerechnet, gebe ich noch einen halben Extrapunkt, da würde ich tatsächlich, ich gebe eine 8.
Was? Chris gibt ein Was und ein paar Pünktchen.
Das überrascht mich jetzt komplett, weil ich habe gedacht, ich gebe die meisten Punkte, wie meistens hier. Man muss ja auch seinem Fanboy-Ruf gerecht werden. Also, generell glaube ich, ist es eigentlich keine Dominion-würdige Show. Dominion ist eigentlich schon immer einer der größten Events. Mir haben drei Matches Spaß gemacht tatsächlich. Ich fand auch das Despi gegen Yo-Match cool. Es war halt nur zu lange, wie ihr schon gesagt habt. Und die beiden Main-Events fand ich auch cool und für mich halt mit einem richtigen Überraschung am Ende, wobei mich, das habe ich vorher gar nicht gesagt, aus irgendeinem Grund, ich war nie ganz drin in dem Main Event. Also ich war irgendwie nie, ich habe nie so richtig mitgefiebert, weil es für mich so klar war, dass Okada gewinnt. Tatsächlich. ja, und dementsprechend weiß ich nicht. Ich hätte jetzt hier insgesamt eine 7,5 gegeben, tatsächlich.
Was?
Boah, also, ich weiß nicht, also.
Okay,
ich finde 7,5 ist eine gerechte Wertung. Ich war heute das letzte Mal nicht so ganz gerecht, wenn man hier unsere Kontinuität betrachtet. Aber ich weiß nicht, also es ist ja auch komplett subjektiv, ne? Und irgendwie, wenn ich heute mehr gehuckt gewesen wäre vom Main Event, dann wäre das sicher nochmal einen halben Punkt oder vielleicht sogar einen ganzen rausgeholt.
Ja,
aber ich war es irgendwie nicht. Ich kann leider auch nichts machen. Also objektiv gesehen war es ein super Match, das haben wir auch gesagt. Ich habe ja da, sehe ich auch so, aber ich gebe ja eine subjektive, also eine Kritik ist ja subjektiv, meiner Meinung nach. Von daher, ich gebe jetzt eine 7,5, so. Ich mache den Jan. Jan, ich liebe dich.
Gut, dann mache ich heute den Chris. Chris, ich liebe dich und ich gebe 8,5.
Aha, interessant heute.
Weil ich tatsächlich, gut, es ist jetzt halt für ein Dominion vielleicht komplett anders, wie das, was wir in der Vergangenheit schon bei dem Dominion bekommen haben. Aber ich meine, für 5 Matches, 2 Multiman-Tags, wo nichts Randommäßiges passiert, sondern eben sinnvolle Entscheidungen getroffen werden, sinnvolle Stories initiiert oder weitergeführt werden. Da kannst du nicht meckern. Ein Junior Heavyweight Match, was einen Stil bedient, der mir gut gefällt. Ein fantastischer Co-Main Event und ein What the Fuck Moment am Ende des Main Events mit einem neuen Champion, mit ganz viel Euphorie dabei und man muss auch einfach nochmal sagen, ja, die Überraschung und Freude in Shingos Augen, als die Hand zum dritten Mal auf den Boden schlägt, ja, das war großartig, ja, und insofern gehe ich da deutlich positiver aus dieser Dominion-Show raus als aus den letzten Shows und hoffe jetzt einfach mal, dass sie es nicht verkacken. Was ich auch gelesen habe an ganz vielen Stellen ist: Never trust Ghetto's Booking. Ja, es kann also sein, dass wir dann 4 Wochen, 6 Wochen dann da sitzen und denken, oh komm ey, jetzt hat er den Gürtel verloren an Yano.
Also ich habe meinen Kompass komplett verloren. An meiner, also es kann von mir, also ich kann nichts sagen, es kann alles passieren, meiner Meinung nach. Ich weiß es nicht. Es ist alles möglich. Ich meine, es war Ospreay und dann Shingo Champion. Und davor, ja gut, Ibushi, aber es kann alles passieren.
Ein elitärer Kreis, würde man auch sagen.
Ja, solange nicht alle elitär sind, ist es für mich okay.
Das ist richtig. Und insofern denke ich, dass man da wirklich ganz viel richtig gemacht hat mit der Show. War es von Anfang an so geplant, dass Dominion 2021 so läuft, wie es gelaufen ist? Wahrscheinlich nicht. Wir werden es nicht wissen. Was hinten rauskommt, ist eine richtig, richtig gute Show, die auch nicht so übertrieben lang ist wie andere New Japan Shows dieses Jahr oder wie andere elitäre Shows diesen Monat auch, die einfach übertrieben lang sind. Und insofern, nettes Ding. 8,5 finde ich, ist eine faire Bewertung. 8 sind wir dann, haben wir dann im Durchschnitt. Das ist auch absolut okay, denke ich.
Wir sind besser als Cage Match.
Ich dachte, du sagst jetzt, wir sind Groot, aber das wäre auch richtig.
Das sehen wir dann morgen.
Zum Zeitpunkt der Aufnahme schon.
Kleiner Insider.
Gut. Herrschaften, damit sind wir durch für heute. Dann mache ich jetzt erst noch ein bisschen Werbung und dann könnt ihr euch verabschieden. Wenn ihr uns hören wollt, dann am besten über wrestling-talk.de auf die Plattform eurer Wahl gehen. Ihr könnt uns gerne auf Facebook in unserer Diskussionsgruppe besuchen, mit uns dort quatschen. Wenn ihr uns Feedback zu dieser Ausgabe hinterlassen wollt, am einfachsten über YouTube, direkt hier unter das Video, dann können wir es am besten sehen, da können wir am besten auch darauf antworten. Teilen, liken, sharen, ihr kennt den ganzen Sums. Und ansonsten einfach, wie gesagt, über die Homepage gucken, was für euch kommt. Time Machine ist wieder da. Alex hat mit seinen Kompagnons gerade über eine ganz elitäre Show geredet. Ich habe es irgendwie im Urin, dass ich ebenfalls noch über eine ganz elitäre Show reden werde mit Stefan dieses Jahr.
Das habe ich schon angekündigt, ihr müsst eh machen.
Ach, was du alles mal ankündigst, ey. Du bist
ich habe auch die Time Machine schon angekündigt vor ein paar Monaten.
Also du bist schlimmer als meine Frau, das gibt's doch nicht, ey.
Plot Twist, hast du sie schon jemals in einem Raum gleichzeitig gesehen, deine Frau und Alex?
Ja, und ich möchte nicht Alex Sneaker und Natascha Sneaker in einem Raum sehen. Das wäre, glaube ich, Overkill und mein Kopf würde explodieren. Ja, also, ihr wisst Bescheid, wo ihr uns finden könnt. Und da macht ihr einfach das, was man als gute Hörer so macht. Hörer-Dinge quasi. Jo, Chris, darf sich gerne verabschieden.
Ich habe jetzt kurz überlegt, ob das schon fast ein Chris-Style-Abschied war. Aber ja. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Es macht mir immer sehr, sehr viel Spaß, hier mit euch über New Japan zu sprechen. Von daher vielen Dank. Und gerne wieder und bis demnächst auf allen möglichen Plattformen.
Alex.
Dann fehle noch ich, genau. Ich mache auch noch ein bisschen Werbung, wenn der elitäre Kreis sich wieder trifft, nämlich wir besprechen nämlich mit Philly und Nicole den nächsten Takeover in Your House. Da freue ich mich schon drauf. Und weil die Herren von Abgeschoppt keine Werbung für sich selbst machen, mache ich jetzt einfach Werbung für euch. Hört den Abgestaubt-Podcast, der letzte Podcast gegenüber den Game Boy Advance. Sehr interessant. Kann man gerne mal reinhören. Macht Spaß und auch sehr viele andere Themen aus den 90ern und 80ern. Sehr schöner Podcast macht ihr beiden da. Und ich natürlich...
Aber jetzt wirklich, dass du das gesagt hast.
Ja, ich habe euch... Ja, das stimmt allerdings, aber ihr macht ja gerne wenig Werbung für Abgestaubt. Das könnt ihr euch ein bisschen mehr machen. Das ist ein guter Podcast, da wird sehr viel Recherche reingesteckt, das hört man auch. Und da denke ich mal, das wusste ich alles noch nicht. Also das ist schon ein sehr informativer Podcast, also das gefällt mir. Wenn ihr das Thema anspricht, wie jetzt Game Boy Advance, hatte ich selber, hat mir Spaß gemacht. Ja, und natürlich dürfen die elitären Worte von Kenny Omega nicht fehlen. Goodbye and good night. Bang!
Gut, wenn mir der Alex hier dann noch so die Pistole auf die Brust setzt, dann mache ich dann doch noch Werbung für unser Projekt. Denn wenn ihr das jetzt hier hört, dann haben wir auch gerade bei Abgestaubt ein neues Format veröffentlicht, mit dem coolen Namen Abgekämpft, wo ihr auch den Basti, den ihr hier in diversen Podcasts schon gehört habt, wieder hören werdet. Und Basti und ich werden herausfinden, wer denn der einzig wahre König der Nerds ist.
Basti verliert in der Regel eh immer.
Du sollst nicht spoilern.
Ob Alex euch da gerade gespoilert hat?
Aber ich hab's noch nicht gehört übrigens, aber ich gehe davon aus, weil Basti halt a lovable loser ist. Grüße an Basti an der
Stelle. Lovable?
Kuss aufs Auge.
Lovable?
Ach naja, Basti ist schon ganz feiner Kerl. Den muss man schon lieb haben.
Ja.
Vor allem also, nach sich Niederlagen.
Wenn ihr wissen wollt, ob Alex euch gerade gespoilert hat, guckt ihr an von der abgestaubt-podcast.de und da geht's dann weiter an der Stelle. Dann bedanke ich mich bei euch beiden, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier am Freitagabend bei, ja, kann man mittlerweile sagen, sommerlichen Temperaturen mit mir hier über ein bisschen Japan-Catch zu quatschen. Ich bedanke mich bei euch da draußen fürs Zuhören. Bleibt sauber, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Wanker, wanker.